einer meiner Lieblingsmomente in dem ganzen Buch ist dieser Moment, als zum ersten Mal in Boston ein Arzt eine Operation durchführt. Wir sind in einem Hörsaal und ein Zahnarzt hat sich angemeldet und gesagt, er hat was rausgefunden, er hat was, es funktioniert. Komm, wir probieren das aus. Und dann bringt er da sein Gas, ich glaube, es ist Äthergas. Und alle schon so, ja, schauen wir doch mal, ob das dieses Mal funktioniert. Denn es wird da schon mit experimentiert seit einer Weile und es klappt nie. Und dann kommt dieser Zahnarzt und setzt diesen Patienten unter Narkose. Und der Chirurg setzt sein Messer an und es ist still in diesem Raum. Und in allen Jahrhunderten vorher musste man alle Leute, die operiert wurden, festhalten. Und es wurde sehr viel geschrien, aber es ist wirklich grauenhaft. Und dann dieser Moment, wo es zum ersten Mal still ist. Und es dauert keine 3 Monate, glaube ich, bis dann der erste Gynäkologe in England sich denkt, das probieren wir mal bei der Geburt aus, Leute. Schauen wir doch mal, ob das nicht geht. Es ist auf jeden Fall eine Geburt mit Eingriff, wo er das zum ersten Mal probiert und die Gebärende kriegt nichts mit und es funktioniert wunderbar. Und sie nennt ihr Kind Anästhesia.
Geburtskanal. Dein Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Babyzeit. Herzlich willkommen zum Geburtskanal. Ich bin Hebamme Jana Friedrich und heute geht es um die Geschichte der Geburtshilfe aus feministischer Sicht. Ich habe neulich irgendwo den schönen Satz gelesen, auf der Erde leben nur Mütter und ihre Kinder. Dennoch wissen wir erstaunlich wenig über die Geschichte der Geburtshilfe. Und warum ist das so? Weibliche Perspektiven und Erkenntnisse wurden über Jahrhunderte unter den Tisch fallen gelassen, nicht weitererzählt, gestrichen, geklaut, überschrieben von Männern. Die Geschichte der Geburtshilfe ist auch eine Geschichte von Macht, von verloren gegangenem Wissen und davon, wer über den weiblichen Körper bestimmen durfte. Geburt ist kein neutrales, rein persönliches Ereignis. Vielleicht war es das auch nie. Und der Anstoß zu all diesen Gedanken war ein Buch, welches ich vor kurzem entdeckt habe. Es hat mich schon bei der Leseprobe total begeistert, sodass ich es direkt bestellen musste. Es heißt Mythen, Macht und Muttermund. Geschrieben hat es Helena Barob. Und noch bevor ich es komplett gelesen hatte, war mir klar, mit der Autorin möchte ich unbedingt für den Podcast sprechen. Und ich habe sie angeschrieben und jetzt sitzt sie mir gegenüber. Herzlich willkommen, liebe Helena. Schön, Hi. Dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Helena, magst du dich einmal selber kurz vorstellen?
Ja, gerne. Also ich bin Helena Barob. Ich bin Historikerin, das heißt, ich habe Geschichte studiert und habe dann auch promoviert in Geschichte zum Thema Drogenpolitik. Also auch ein sehr körperliches Thema, aber irgendwie auch ein bisschen weit weg vielleicht von der Geschichte der Geburt. Und dann habe ich irgendwann den Ausstieg aus der Uni geschafft und also entschieden, dass ich nicht weitermachen möchte und stattdessen lieber ein bisschen freier Bücher schreiben. Denn an der Uni hat man ja so bestimmte Vorgaben, ne? Es gibt irgendwie die Wissenschaft und dann sucht man die kleine Lücke, die noch gefüllt werden muss und dann darf man da bestimmte Dinge erzählen, aber bestimmte Dinge darf man eben auch nicht so richtig ausschmücken. Es geht nicht so sehr darum, dass man viele Leute erreicht, sondern man erreicht eben ein kleines Fachpublikum. Und ich schreibe einfach so unheimlich gerne, erzähle einfach sehr gerne Geschichten und habe dann aus meiner Doktorarbeit eben ein Sachbuch gemacht, um all die Geschichten, die ich in dieser Doktorarbeit nicht erzählen durfte, dann doch nochmal zu erzählen. Und daraus ist jetzt irgendwie ein Beruf geworden. Jetzt schreibe ich irgendwie historische Sachbücher. Und dann ging es um die Frage, was machen wir denn als nächstes? Dann habe ich das Thema angeboten, das ich tatsächlich auch einem Professor schon mal angeboten hatte, als es darum ging, ob ich vielleicht habilitieren will und so weiter. Und dann hat der gesagt, ja, interessant, aber ist das nicht irgendwie ein Nischenthema? Betrifft das einen nicht eben nur so einen ganz kurzen biografischen Moment lang und dann ist es wieder vorbei?
Nischenthema.
Und ich dachte so, ja, ich weiß ja nicht, wo Sie so herkommen, aber ich kenne eigentlich kaum Leute, die das nicht erlebt haben, selber mal irgendwann. Naja, und dann...
Zumindest als Baby, ne?
Ja, genau. Also eigentlich sind wir alle betroffen, ne? Aber genau, und da ich dann aber ja sowieso entschieden habe, nicht an der Uni zu bleiben und das dann meinem Lektorat vorgeschlagen habe und meiner Agentin, die waren total begeistert sofort. Auch da war ein Mann im Raum, der kurz einen Moment überlegen musste, aber nee, und dann waren aber alle total im Boot und dann durfte ich dieses Buch schreiben auf meine Weise.
Ja, und es ist total toll, weil wie du sagst, ne, es hat zwar diesen wissenschaftlichen Hintergrund, aber es ist total lesbar, ne? Also es ist wie es ist halt wie ein Roman, ne? Man liest es durch und es ist spannend und also... Es ist nicht so dieses,
das freut mich natürlich total,
Wissenschaftliche, wo man so den Satz dreimal lesen muss, um den zu verstehen. Ne?
Sondern, es ist auch eine Übersetzung. Also man muss auch dazu sagen, ich habe nicht die Quellen gelesen. Ich war nicht im Archiv, also sonst könnte man das alles nicht in einem anderthalb Jahren machen.
Ja.
Sondern ich habe eigentlich die Forschungslage, die es gibt, nur zusammengetragen und geborgen, könnte
schön
man
gemacht.
Sagen, weil die tatsächlich, das ist ja so, die Wissenschaft erlegt einem ja sehr viel auf an Dingen, die man tun muss. Und das hat alles seine Berechtigung. Aber es ist häufig sehr schwer lesbar. Und weil man auch ja nicht dafür ausgebildet wird. An der Uni lernt man nicht, wie man gut schreibt, sondern man lernt eben diese ganzen Regeln zu befolgen. Und viele von den Büchern, die ich da hatte, waren von oben bis unten voll mit Schätzen, ja, mit ganz tollen Geschichten, aber in einer Form, die einfach sehr anstrengend war zu lesen und wo ich auch verstehe. Und ich meine, die werden ja auch nicht oft gedruckt und nicht vermarktet und so. Die
aber
finden einfach nicht ihr Publikum. Und
voll. Ja. Das ist so schade, weil dann diese Schätze eben auch nicht in die breite Masse kommen. Ne? Die bleiben
außer
dann so
ich komme.
In diesem, die bleiben dann in diesem Elfenbeinturm der Wissenschaft. Und da ist es toll, dass es Leute wie dich gibt, die das einfach ja doch für eine deutlich breitere Masse dann zur Verfügung stellen.
Ja, es braucht, glaube ich, diese Übersetzung. Also man kann auch, es ist auch okay, dass man nicht beides leisten kann. Ich habe es mit meiner Doktorarbeit ja probiert und das funktioniert nicht. Man kann nicht gleichzeitig diese Qualifikationskriterien erfüllen und das so machen, dass das total Bock macht und dann sich jemand dann diese 600 Seiten und diese 3000 Fußnoten alle reinzieht. Das funktioniert nicht so ganz. Und deswegen danke ich auch einfach den WissenschaftlerInnen, die da diese Arbeit geleistet haben. Das sind die ersten, denen ich in meinem Dank danke, weil ich weiß, ohne die hätte ich das nicht machen können. Und gleichzeitig, glaube ich, braucht es das auch. Da wird auch zu wenig an den Unis drüber gesprochen, glaube ich, dass es diesen Link nach draußen irgendwie braucht. Und genau, der funktioniert halt, wenn man dann Glück hat und eben einen Verlag hat, der das unterstützt und so. Und dann Leute das lesen.
Sehr schön. Ja, also lass uns nochmal auf dieses Nischenthema kommen. Ich höre das auch oft, ne, dass Leute irgendwie so sagen, ja, Geburt, es ist nur so einen kurzen Zeitraum wichtig. Und so geht es uns ja mit vielen Themen, die über Frauenkörper entscheidend sind. Die Wechseljahre lernen wir gerade erst kennen, irgendwie so richtig. Ne? Die Klitoris wurde vor kurzem erst in ihrer vollen Gänze entdeckt oder wiederentdeckt, muss man ja sagen. Es gab ja schon mal ein Arzt tatsächlich, der das entdeckt hat, wie groß die Klitoris eigentlich ist. Und er hat auch ein ganz tolles Modell davon gehabt. Und es wurde aber unter den Tisch fallen gelassen, ne? Weil weibliche Sexualität, oh Gott, da will man gar nicht so viel drüber wissen. Und es soll auch eigentlich gar nicht so sein. Oder damals war es zumindest so. Oder Endometriose. Also viele Dinge, die so Frauen betreffen, sind ja tatsächlich lange so Nischenthemen gewesen. All diese feministischen Themen oder Familienthemen, Kinderthemen werden gerne als unwichtig und Gedöns abgetan, kennen wir ja. So wichtige Themen haben meistens mit Macht oder Geld zu tun, oder?
Ja, also klar, so ist es natürlich auch in der Tradition der Geschichtswissenschaft. Ne? Geschichte wurde natürlich lange von Männern für Männer über Männer geschrieben. Und da ging es dann um Politik, um Macht, um Entscheidungen, um Staaten, um Wirtschaft vielleicht dann auch noch, aber Soziales, das war schon, also Sozialgeschichte, das war schon erst später, ne? Und dass man, es gab ja lange irgendwie die Frauengeschichte als sozusagen so eine kleine Unterkategorie, wo man so denkt, so, hä, was ist denn hier eigentlich schief? Aber ja, es bleibt einfach, auch da ist natürlich an der Universität das Patriarchat sehr lange sehr mächtig gewesen. Und wenn natürlich die ganzen Professoren Männer sind und die ja gar nicht so viel mitkriegen davon, was an Gedöns zu Hause so los ist, weil die ja die ganze Zeit in der Bibliothek sitzen. Also ja,
da die waren ja auch lange Zeit davon ausgeschlossen, ne? So von Geburten. Also,
genau, und ich würde auch das eher umdrehen. Klar, also dieser Blickwinkel ist auf jeden Fall verzerrend und auch natürlich unfair den Leuten gegenüber, den ganzen weiblich gelesenen Menschen und den ganzen Menschen mit Gebärmutter gegenüber, die diese ganze Arbeit leisten und die diese Superkraft des Gebärens haben und die so, ja, für die das sehr wichtig ist. Aber gleichzeitig sind natürlich die Männer haben auch echt was verloren. Das heißt, ich finde eigentlich dieser Moment, wo die in den 70er Jahren dann in den Kreissaal dürfen, ist eigentlich einer der ganz großen Befreiungsmomente für die Männer. Also einer der Momente, wo man sagen muss, da hat der Feminismus den Männern so viel geschenkt. Wie cool das sein muss, wenn man da zum ersten Mal dann einfach wirklich dabei ist, wenn man, also am Anfang hatten die ja Angst, ne?
Ja.
Am Anfang hatten die alle Angst, weil die erstens konnten die mit den Schmerzen nicht umgehen, mit den Schreien nicht umgehen, mit der ganzen Körperlichkeit nicht umgehen. Und dann wussten die auch nicht so ganz genau, was ihre Rolle ist, was sie machen sollen. Sie wussten
ist ja bis
nicht,
heute so.
Genau. Mhm. Und außerdem gab es noch den Mythos, dass die, dass man dann seine Frau nicht mehr begehren könne,
ja, ja.
wenn man das
auch
gesehen
hat.
Das gibt es immer noch.
Natürlich, das gibt es immer noch. Also und wenn ich mir vorstelle, Geburtsvorbereitung, ne? Also Geburtsvorbereitung war ja noch bis vor 10, 15 Jahren eigentlich was, was die Frauen gemacht haben. Ne, die Männer wurden noch gar nicht so richtig mit vorbereitet. Dann kamen irgendwie so die ersten, so ein Termin machen wir dann mit den werdenden Vätern zusammen. Ne? Also was weiß ich, sind 7 Termine und einer ist dann vielleicht mit den Männern. Ja, und jetzt hat sich das sehr durchgesetzt und ich finde das sehr, sehr gut. Also ich mache ja auch Geburtsvorbereitung und ich finde, wenn man das gemeinsam angeht, muss man sich auch gemeinsam vorbereiten, damit eben die PartnerInnen auch ihre Rolle finden können, ne? Und so wissen, was mache ich, was kann ich denn tun?
Genau, und was kann ich vor allem nicht tun? Also das ist ja das große Problem, das ja eben so eine ganz typische Paardynamik, dass der vor allem der männliche Partner immer denkt, er muss die Probleme lösen. Ja. Es gibt ein Problem, ich muss es lösen. Also dieses Empathische einfach da sein und da einfach miteinander das halten, den Moment halten und einfach da sein und okay finden. Das ist ja gar nicht so einfach für viele, weil sie eben nicht sozialisiert sind. So.
Total.
Und das heißt, da kann man dann auch fürs Leben lernen. Total. Aber ich finde es so überraschend, dass das immer noch so ein Thema ist, weil es gibt dann schon wirklich relativ früh in den 70er, 80er Jahren Studien, die beweisen, dass das die Beziehung stärkt und dass die Sexualität überhaupt nicht betroffen ist. Also schon bei diesen ja noch gar nicht vorbereiteten Männern damals, für die das sicherlich noch mehr emotionale Herausforderung war, dieser Moment. Schon für die hat das eigentlich die Beziehung gestärkt und für, auch schon für die, die haben dann trotzdem noch Lust auf ihre Frau gehabt danach, ja, oder auf ihre Partnerin, meistens Frau damals.
Aber in den Kursen ist das immer noch ein Thema. Also wir reden oft über diesen Moment, guckt man hin, guckt man nicht hin, möchte man das nicht.
Was sagen die?
Naja, also es ist so 50-50, würde ich sagen, inzwischen. Ja, aber es gibt immer noch genug, die so sagen, nee, auf gar keinen Fall. Oder auch die Frauen, dass die sagen, ich will das auf gar keinen Fall. Ja, auf gar keinen Fall gucken. Und es gibt welche, die sagen, boah, ich kann mir es schon vorstellen. Ich finde es eigentlich ganz interessant. Und so ganz, ganz wenige sind ganz dabei und wollen quasi, oder wir bieten das ja auch immer mehr an, so, ne? Also, dass die quasi mit der Hebamme gemeinsam das Kind dann das erste Mal anfassen, berühren, aufheben oder so. Das finde ich eigentlich total schön. Können sich aber sehr wenige nur vorstellen. Was? Also, viele sind bei diesem Gedanken komplett erstmal noch entsetzt. Ja.
Oh.
Ja.
Da gibt es also noch ein bisschen Befreiung für die Männer. Ja, Feministen genau. vor.
Ja, ich meine auch die Frauen selber, ne? Also so dieses, wenn das Köpfchen kommt, ja, dass man es anfasst oder dass man im Spiegel guckt, ist auch für viele eine ganz komische Vorstellung. Also ich glaube da, ja, das ist vielleicht auch sehr individuell, wie man das, ob man das möchte, ob man das schön findet, ob man das toll findet oder ob man eher sagt, oh, das finde ich gruselig.
Ja, ich hätte gerne, im Nachhinein habe ich oft gedacht, ich hätte gerne ein Bild. Obwohl ich es total komisch, wir haben nichts fotografiert.
Ja.
Und ich finde auch, das sozusagen das Fotografieren währenddessen, das finde ich irgendwie, da komme ich gar nicht auf die Idee. Aber ich hätte jetzt sehr gerne geguckt. Im Spiegel sind wir nicht auf die Idee gekommen.
Ja.
Aber ich hätte es gerne.
Doch, wir haben im Kreißsaal eigentlich jetzt immer einen Spiegel und bieten das auch an. Aber es ist eben gut, wenn man es vorher schon mal, also ne, ich spreche es immer in der Geburtsvorbereitung schon an, damit man sich an den Gedanken auch schon mal gewöhnen kann und überlegen kann, ob man das möchte. Ja. Man darf ja immer Nein sagen, ne? Aber dass man es schon mal gehört hat und nicht in dem Moment das erste Mal damit konfrontiert.
Dass diese Scham immer noch so groß ist, oder?
Ja.
Ich werde das jetzt gerade oft gefragt, was ist denn, reden wir denn genug darüber und ist denn überhaupt noch Scham im Raum und so? Und ja,
doch. Ja.
Es ist noch so viel Scham im Raum.
Ja. Ja, also was ich tatsächlich auch in den Geburtsvorbereitungskursen seit einigen Jahren mache, ist, dass ich eine, also bei meinen Kindern hieß das immer Teilungsstunde, ja, also dass man die Stunde teilt in schwangere und nicht schwangere Menschen und ich bleibe mit den Schwangeren da und die haben einfach mal so eine Runde unter sich und können sich miteinander austauschen über, ja, was auch immer sie wollen, was auch immer in den Kopf kommt. Meistens sind es tatsächlich sehr körperliche Dinge, die sie vielleicht manchmal nicht vor den Partnern oder vielleicht manchmal nicht vor den fremden Partnern stellen möchten, fragen, ja, oder sich austauschen. Und das dann aber machen in dieser Runde und die nicht schwangeren Menschen, die, mein Mann stellt sich da zur Verfügung und redet mit denen. Und auch die können dann ja mal in dieser etwas anderen, intimen Runde sprechen und das werden auch oft sehr schöne Gespräche. Also manchmal geht es irgendwie schnöde über, wer nimmt welche Elternzeit oder so, aber manchmal geht es auch um Ängste, um Gefühle, um, ja, also es finde ich sehr, sehr spannend.
Das ist cool, weil ich merke, dass viele Väter in meinem Umfeld diesen Raum nicht haben. Und vor allem danach müsste man den nochmal haben, ne? Also vorher, klar, kann man da so seine ganzen Vorstellungen irgendwie teilen, aber es ist ja bis heute so, dass viele Männer gar nicht so sozialisiert sind, dass sie gelernt haben, in engen Beziehungen auch Schwächen und Verletzlichkeiten zu teilen. Und viele bleiben da alleine, auch weil sie das Gefühl haben, naja, ich soll mich nicht so anstellen, ich hatte ja die Schmerzen nicht, mir ging es ja gut und so. Und dass die aber auch was mit sich rumtragen und da auch möglicherweise Gewalt erlebt haben oder es auch sehr darunter leiden, wenn ihre Partnerin Gewalt erlebt hat oder selbst wenn keine Gewalt im Spiel war und sie einfach mit der Urgewalt dieses Vorgangs nicht klarkommen,
absolut,
hat das, glaube ich, super wenig Raum. Also es hat ja schon bei den jungen Müttern keinen Raum. Es gibt ja auch noch was zu tun. Irgendwas ist da doch noch los in der Zeit danach. Aber ich glaube, das ist auch so ein Thema, wo man
so Nachbereitung
irgendwie.
Wo man
da hingucken könnte. Mhm. Ja.
Total, ja. Das wäre total schön, wenn es dafür Räume gibt. Da müssen wir drüber nachdenken.
Ja, also genau, wenn die da auch miteinander das teilen können. Weil ist ja auch eine schwierige Situation, darüber zu sprechen, ne? Man spricht ja dann auch über die Partnerin möglicherweise. Dann weiß man vielleicht gar nicht, darf ich das jetzt? Ist das zu ihr zu intim, wenn ich jetzt mit meinem Freund darüber spreche? Also,
ja.
Und dann erlaubt man sich das vielleicht gar nicht, obwohl es so nötig wäre. Und dann hat man aber vielleicht nicht die Kraft, um dann auch die Partnerin zu fragen, wie war es denn für dich? Dann versinkt das so und dann hängt da eigentlich ein Knoten in der Beziehung und in der Familie, der da möglicherweise schwelt und was auch immer dann noch über die Jahrzehnte für Folgen hat. Also ich will es jetzt nicht zu groß aufblasen, aber so sind ja solche Prozesse manchmal.
Ja, genau. Also Geburt ist ja zumindest in unserer Gesellschaft auf jeden Fall nicht unbedingt ein reines Frauending, ja, sondern eher ein Familienevent, könnte man sagen. Ja, es hat ja für alle Auswirkungen.
Genau, es ist
sind.
Zu einem Familiending geworden. Ne? Ja. Und das war nicht immer so. Es war ja früher tatsächlich so, dass dieser Moment der Familienwerdung ganz klar rituell getrennt war von der Geburt. Das heißt, die Geburt war eine Sache für sich. Da wurden die, also wir sprechen ja jetzt von der Zeit, wo wir es wissen. Ne? Wir wissen es gar nicht von allen Jahrtausenden, sondern...
In welcher Zeit sind wir denn?
So, fürs Mittelalter haben wir auch noch nicht so ganz besonders viele Quellen. Im Mittelalter gab es ja noch nicht so viel Schriftlichkeit. Aber man geht davon aus, dass die Situation in der frühen Neuzeit noch relativ ähnlich der Situation im Mittelalter war. Dass also sozusagen im späten Mittelalter so, keine Ahnung, können wir wahrscheinlich davon ausgehen, 12., 13., 14., 15. Jahrhundert so, dass es da wahrscheinlich schon so ähnlich war wie dann in der frühen Neuzeit, also 16., 17., 18. Jahrhundert, dass da die vor allem im ländlichen Raum, der ja der größte in Europa, die meisten Leute umfasste, da geht es los und dann zieht sich die Gebärende zurück in ihre Küche oder in ihren Stall. Das heißt also Schlafzimmer nicht, weil man macht ja Schweinerei und das kann man nicht so gut sauber machen. Niemals würden die ihr Bett verschmutzen, sondern die gehen in die Küche, die machen sich da ein Strohlager, machen das Feuer an im Herd. Dann kommen die Frauen aus der Nachbarschaft. Ne? Das kann sich die Gebärende einigermaßen aussuchen, wen sie da rufen lässt. Also die Mutter vielleicht, die Schwester, die Nachbarin, die Freundin. Es sind so 5 bis 7 Leute im Raum und natürlich die Hebamme. Ja? Und die wird gewählt. Das heißt, das ist das einzige Wahlamt, das einzige Wahlrecht der verheirateten Frauen, dass sie ihre Hebamme wählen können im Dorf. Die versammeln sich dann also irgendwie an einem offiziellen Ort. Es muss ein Mann dabei sein, weil so viel Patriarchat muss sein. Ne? Der muss das dann die Wahl beaufsichtigen. Das können die nicht alleine. Aber dann wird die Hebamme gewählt. Und das Wichtigste ist das Vertrauen. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass diese Frauen dieser Hebamme vertrauen und dass diese Frauen wissen, okay, die plaudert nichts aus, was ich unter der Geburt vielleicht erzähle. Die hat die Fingernägel geschnitten. und dann spricht sich natürlich auch rum, weil es natürlich als es ist dann ein Event in dieser Frauen-Community, wo man natürlich dann auch das schon öfter mitbekommen hat. Wenn da 5 bis 7 Leute dabei sind, dann kriegt natürlich jede Frau von mehreren Leuten im Dorf diese Geburt mit. Und dadurch entsteht einfach eine ganz andere Art von Beziehung zu dieser Hebamme. Und der Vater geht aber raus, wenn es losgeht.
Ja, und wer hat sich da zur Wahl gestellt? Waren das dann Frauen, die selber schon Kinder hatten, vielleicht das schon so ein bisschen hinter sich gelassen haben? Weil die mussten ja auch Zeit haben so ein bisschen dafür.
Genau, das waren relativ häufig Frauen von Handwerkern die dadurch, dass der Mann das Handwerk hat, ist es anders als auf einem landwirtschaftlichen Betrieb, wo die Frau halt auch ganz viel die ganze Zeit mitarbeiten muss.
Klar. Mhm.
Beim Handwerk ist das schon eher, da arbeiten die Frauen auch sehr viel mit, aber da ist es eher mal möglich. Aber viel öfter war es noch so, dass es einen großen Altersunterschied gab zwischen den EhepartnerInnen und die Männer dann schon tot waren. Und die Frau, wenn sie in ihrem Leben schon dann sich als geschickt herausgestellt hatte unter den Helfenden, denn alle im Raum helfen mit, ne? Also nicht nur die Hebamme arbeitet, alle anderen trinken Tee, sondern die sind alle, die sitzen daneben, die halten die Frau von hinten auf dem Gebärhocker, die stützen, die sind einfach alle dabei, die machen Wasser heiß für dieses Ding, was sie dann da drunter, die machen manchmal so Dampfbäder, um die Geburtswege weich und warm zu halten. Es gibt ja, je nachdem noch, wenn es im Winter ist, haben alle wahnsinnige Angst, dass man sich erkältet. Es wird irgendwie zugedeckt. Es wird, also die haben, und es wird vor allem ganz viel gezaubert. Mhm. Also diese Frauen, die da im Raum sind, die müssen sich sehr viel um Gebete kümmern.
Da gab es doch auch so dieses, alle Knoten müssen gelöst werden.
Genau, alle Knoten. Man darf auf keinen Fall die Beine überschlagen oder die Arme überschlagen. Okay. Dann ist sofort
ganz schlecht.
Ganz schlecht. Also alle Knoten im Raum. Also es gibt auch so ein wahnsinniges Gespür für die Parallelität von innen und außen. Es gibt gar keine strenge Trennung zwischen innen und außen, sondern es gibt sozusagen eine Vorstellung von, dass die ganze Welt ist miteinander verbunden in einer Weise, die wir gar nicht immer so ganz verstehen. Also ganz, ganz bildlich dafür vielleicht die Rose von Jericho, diese Wüstenpflanze, die man ins Wasser stellt und dann blüht sie auf. Die stellen die am Anfang der Geburt neben das Bett, um der Gebärmutter zu helfen, sozusagen sich.
Das ist ja toll,
genau,
machen wir
ja
bis heute so, ne? Dass wir so sagen, visualisier doch mal so eine sich öffnende Blüte oder so.
Auf eine Art ist es genau das Gleiche. Und es funktioniert auch genauso.
Ja, und auch so dieses, ne, dass der Raum so abgeschlossen ist, ne, alle Fensternischen werden ausgestopft, damit da keine bösen Geister reinkommen. Aber bis heute wissen wir ja auch, ne, dass so ein höhliges Gefühl eigentlich uns hilft, ne, und die Geburt unterstützt und die Hormone gut zum Fließen bringt, sag ich mal, ne.
Genau, und Gerüche.
Also eigentlich viele Sachen haben die schon richtig gemacht, nur sie haben es irgendwie anders begründet vielleicht.
Genau, es wird mit verschiedenen Sachen begründet, mit Religion, also es gibt irgendwie, da es wird viel gebetet, es werden Gebete an das Bein gebunden zum Beispiel oder gegessen, also der Gebärenden irgendwie zu essen gegeben, auf irgendwas draufgeschrieben, was sie dann verschlucken soll.
Oder so.
Und ja, tatsächlich, irgendein Gebet oder irgendein Bibelspruch und so. Also es auch da wieder diese Verbindung von Geistigem und Körperlichem, das wird nicht getrennt gedacht. Und der Hintergrund ist dabei, muss man leider auch dazu sagen, gar nicht so ganz nur positiv. Ne? Also dass die auf die Idee gekommen sind, dass die Natur überhaupt irgendeine Rolle spielt in dem ganzen Prozess, hat gar nicht so sehr damit zu tun, dass jemand diese wahnsinnig gute Idee hatte, sondern auch viel damit zu tun, dass im Mittelalter die Geburtshilfe sehr passiv wird. Und das liegt daran, dass die Erbsünde erfunden wird. Ne? Also die Erbsünde ist ja nichts, was der Jesus sich ausgedacht hat, Newsflash, sondern das sind die Kirchenväter im 4. Jahrhundert, Augustinus, der das aufschreibt, der sampelt so ein paar Bibelstellen zusammen und sagt dann, es sei so, dass Eva hat ja die Ursünde begangen und uns alle aus dem Paradies vertrieben.
Und deshalb werden wir jetzt gestraft.
Und jetzt werden wir gestraft mit den Schmerzen. Mhm. Auch übrigens eine ziemlich wirksame Suggestion, die ja gar nicht die Möglichkeit offen lässt, dass man vielleicht keine Schmerzen hätte. Die einzige, die keine Schmerzen hatte, war die Mutter Maria.
Die war ohne Sünde.
Ja, genau, okay. Die war ohne Sünde, deswegen hatte die keine Schmerzen. Aha. Wenn aber jemand eine schmerzfreie Geburt erlebt hat, dann war das
suspekt.
Ja. Dann hat die einen Werwolf geboren oder ein, was
also das
auch
war
immer,
eigentlich
ein
eine
Unhold.
Hexe oder so, ja.
Das war auf jeden Fall, das konnte nicht sein. Da musste irgendwas falsch sein.
Okay.
Und diese Erbsünde ist auch ein Zeichen dafür, dass man sozusagen also richtig ist, ja. Die richtige Geburt muss wehtun. Und es ist auch eine Sühne, das heißt, man ist danach auch davon befreit von so ein Stück weit. Und die fühlen sich auch so ein bisschen wie Jesus am Kreuz, ne? Also auch eine Art Martyrium.
Oh Gott.
So, ja, das hilft bestimmt nicht dabei, dass man sich selbst sagt, es muss nicht unbedingt total wehtun. Also das heißt, diese gesellschaftliche Suggestion ist mit Sicherheit sehr machtvoll und die sind wir auch noch nicht so ganz los, ne?
Aber so das weniger rumzufummeln an der Geburt ist ja auch gar nicht mal so schlecht. Unbedingt.
Genau, aber das war sozusagen ein Nebenprodukt.
Ja, okay.
Das war ein Nebenprodukt von dieser Passivität, die sozusagen als Haltung hatte, ist in Gottes Hand, ob es klappt. Und vorher in der Antike war das ganz anders. In der Antike da wurde ganz viel gemacht. Da ging es immer darum, die Mutter zu retten, um jeden Preis. Die Mutter war das Kind war noch kein Mensch. Das Kind war schuld. Also jetzt im Mittelalter ist die Erbsünde schuld, ne?
Aber in der Antike ist das Kind schuld an allen Schmerzen, denn das Kind gebiert sich selbst. Okay. Das Kind muss sich abstoßen. Die Wehen werden interpretiert als das, der Schmerz, der entsteht, wenn das Kind sich mit den Beinen oben an der Gebärmutter abstößt. Und wenn das nicht klappt, aus irgendeinem Grund, und es geht nicht voran, liegt es am Kind. Das heißt, das Kind ist schuld. Und es ist immer klar, wenn es einen Konflikt gibt zwischen Mutter und Kind, dann wählen wir immer die Mutter. Und dann opfern wir auch das Kind im Zweifel. Da gehen wir jetzt nicht ins Detail, je nachdem, wer zuhört. Triggerwarnung habe ich ja auch im Buch immer markiert, die Stellen, die man sich gut überlegen soll, ob man sie als in der Schwangerschaft oder vor einer Geburt lesen soll.
Genau. Das kam dann auch erst quasi durch die Kirche, ne? Dass die Kinder haben dann eine Seele bekommen und die musste auch um jeden Preis gerettet werden. Dann hat sich so ein bisschen umgekehrt.
Ne? Total Wahnsinn. Also man muss sich vorstellen, in der Antike sind die Kinder wirklich rechtlos. Ja. Das heißt, man darf die auch nach der Geburt aussetzen.
Die wurden ja auch irgendwie oder der Vater musste die erst aufheben, damit die dann
entscheidet. Das Kind ist rechtlos, das wird geboren. Deswegen auch diese ganzen Geschichten, wo die Kinder ausgesetzt werden. Ne? Romulus und Remus, Ödipus, Moses, diese ganzen antiken Geschichten mit den ausgesetzten Kindern.
Ja, krass.
Weil man die aussetzt. Das ist sozusagen die Alternative zur Abtreibung, zum Schwangerschaftsabbruch, postnatal, kann man die aussetzen und dann kommen sie entweder in die Sklaverei, weil sie irgendjemand mitnimmt, oder sie sterben. Und das ist kein Verbrechen, das ist einfach legal. Und der Vater darf dann nach 7 Tagen, wird das auf den Boden gelegt rituell, dann entscheidet der, ist das fit genug, hat das irgendeine Erkrankung, die mir nicht gefällt, ist das von mir oder bin ich mir nicht so ganz sicher, ob es von mir ist. Oder habe ich schon 7 Kinder und mir reicht's oder so? Hat er wahrscheinlich, fällt ja diese Entscheidung dann schon vorher. Ja, aber wenn diese ganzen Kriterien gecheckt sind, dann hebt er es auf. Dann ist es ein Kind. Und das ist der Moment, wo dann sozusagen die Familie erst entsteht oder wo dieses Kind erst in die Gemeinschaft der Menschen und der Personen aufgenommen wird, rechtlich.
Wahnsinn.
Und das ist natürlich ein Preis, den die da bezahlen für diese Klarheit, ne, die sie dann in der Geburtssituation haben. Und im Mittelalter ist jetzt aber, das Kind hat eine Seele. Ja. Und zwar eine ganz besondere, nämlich eine unschuldige Seele, die aber noch nicht getauft ist. Das heißt, wenn dieses Kind und während der Geburt stirbt, dann kommt die in die Hölle, diese Seele. Das heißt, wir haben eine schuldige Mutter und ein unschuldiges, ungetauftes Kind, das wir unbedingt retten müssen. Gleichzeitig ist natürlich die Mutter häufig jetzt sozial ein bisschen wichtiger für das ganze System als das Kind. Ja, das heißt, es ist zum ersten Mal kommt so ein bisschen so eine Unklarheit ins Spiel, so ein wirklicher, echter Konflikt von, okay, wenn wir jetzt ein Problem haben und wir können, Newsflash, noch keinen Kaiserschnitt machen, ja, was machen wir denn dann? Und tatsächlich wird immer noch die Mutter priorisiert in den ganz, wenn es wirklich drauf ankommt. Aber es ist schon so eine Unsicherheit da. Und es entsteht eben die abwartende Geburtshilfe. Und das ist wiederum eigentlich ein großes Geschenk, dass man merkt, ach guck mal, wenn wir einfach die in Ruhe lassen und ein bisschen zaubern und ansonsten alle chillen, funktioniert es eigentlich
relativ
gut, fast immer.
Ja, ja.
Und es gibt eben nicht so ein Ding von, okay, so und so viele Zentimeter in der Stunde der Muttermund und so viele Stunden dauert das, sonst kriegen wir alle irgendwie Angst, sondern das dauert halt irgendwas zwischen 3 Stunden und 3 Tagen oder 5 oder das, also sozusagen, es gibt einfach sehr viel, es ist sehr viel mehr Geduld im Raum. Und dadurch lernen die Hebammen eben und die ganzen Frauen, die ganze Frauen-Community, es ist ja ein geteiltes Wissen, dass das alles geht und dass man nicht so viel machen muss. Ja. Und trotzdem, auch da muss man dazu sagen, natürlich gibt es die Situationen, in denen man was machen muss, in denen die Hebammen auch wissen, in sehr vielen Fällen, was sie machen können, wahrscheinlich. Wir wissen es nicht so genau, die können alle nicht schreiben, die schreiben das nicht auf, die dürfen ja auch nicht in die Schule gehen. Die haben das alles voneinander gelernt und die haben das Wissen in ihren Händen und in ihrer Intuition und in ihrem Körper und geben das auch so von Körper zu Körper weiter. Und ja, als dann die Männer kommen und eingreifen, wird dieses Wissen verschüttet. Das heißt, wir müssen auch dazu sagen, wir wissen nicht, was die wussten.
Ja,
wir können
uns
natürlich jetzt alles Mögliche da rein fantasieren, was die vielleicht schon wussten.
Du hast geschrieben, also ich erinnere mich an eine Sache, dass du geschrieben hast, Wissen wurde ja schon aufgeschrieben, oft dann von Menschen, die schreiben konnten, Kirchenmänner oft. Und dass die schon Dinge geschrieben haben und es gab dann teilweise eine Überschrift, aber das Kapitel dazu fehlte, weil das wurde dann unter den Tisch fallen gelassen, weil das war dann doch zu weiblich oder zu viel über Geschlechtsorgane oder was weiß ich.
Genau,
aber dadurch hat man wahrscheinlich die Vermutung, da gab es mal irgendein Kapitel, aber das kennen wir jetzt leider nicht mehr.
Ja, das ist uns aufgefallen. Das ist das antike Wissen. Also in der Antike gibt es relativ viel medizinisches Wissen. Der Hellenismus, vor allem in Griechenland, das war eine Zeit, wo man angefangen hat,
zum ersten Mal Leichen zu sezieren und zum ersten Mal reinzugucken in den Körper. Das war vorher tabu, aber dann wurde das zum ersten Mal gemacht und dann gab es ein relativ gutes und dann auch aufgeschriebenes Wissen von körperlichen Zusammenhängen insgesamt und auch von Geburtshilfe. Und aus diese Quellen erhalten sich zum Teil über die Jahrhunderte. Und dann gibt es aber so Beispiele. Das Problem ist, im Mittelalter wird ja sozusagen die ganze Akademie, geht so ein bisschen den Bach runter. Es gibt diese großen wissenschaftlichen Zentren, die es in der Antike gab, die gibt es nicht mehr. Und stattdessen gibt es jetzt Klöster. Das heißt, das Wissen geht an den Hof und an die Klöster. Und in den Klöstern sitzen die dann die Mönche, die die einzigen sind, die schreiben können. Und die schreiben diese Bücher ab, überwiegend die Bibel, ne? Aber eben auch diese wissenschaftlichen antiken Werke. Und dann gibt es aber so Beispiele, wo die dann das ganze Inhaltsverzeichnis abschreiben, aber die Teile über die weibliche Anatomie dann lieber rauslassen, weil im Kloster ist Zölibat, ne? Und die müssen sich
da
gut
überlegen. Da beschäftigt man sich lieber nicht damit.
Auch da gibt es Ausnahmen. Es gibt auch tatsächlich im Mittelalter, das ist überhaupt ein neues Forschungsthema, das wissen wir noch gar nicht so lange. Da werden jetzt auch immer noch Quellen überhaupt aufgearbeitet, wo man merkt, guck mal, da gibt es durchaus auch Wissen, das sich im Mittelalter hält. Aber das sind wirklich dann ganz, ganz kleine Gruppen von Menschen, die das überhaupt konsumieren können, dieses Wissen. Ne? Das ist alles auf Lateinisch.
Ja.
Das versteht kein Mensch. Und für die Hebammen da draußen, die diese Arbeit machen, ist das überhaupt nicht relevant.
Das nie zu sehen. Ja,
die haben da, wissen gar nicht, dass es das gibt.
Ja. Die konnten es wahrscheinlich auch nicht lesen, wenn sie es gehabt hätten.
Nee, genau. Und aber das ist das, was jetzt die Männer im 16. Jahrhundert auspacken.
Ah.
Weil jetzt ist Renaissance.
Die alten Schriften plötzlich.
Genau,
wir wussten
Renaissance,
doch schon mal was.
Da wendet man sich ja zurück der Antike zu, man lernt wieder Griechisch, man entdeckt die ganzen alten Quellen, interessiert sich wahnsinnig für die Mythologie und so. Und ja, hoppla, da ist ja Geburtshilfe, das lesen wir mal und dann sagen wir den Hebammen mal, wie es geht. Mhm. Denn die sind ja alle, das ist ja alles irgendwie Aberglaube, was die machen und Quacksalberei und nicht ernst zu nehmen und wir müssen die armen Frauen retten vor dem Quacksalbertum der Hebammen, so war die Haltung, weil man konnte sich nicht vorstellen, dass Frauen irgendwie Wissen haben könnten, dass wirklich irgendwas wert ist. Ne? Und das ist der Moment, wo dann die Frauen, also die Hebammen ausgeschlossen werden von den komplizierten Geburten nach und nach. Also Moment ist falsch, das dauert Jahrzehnte und Jahrhunderte. Ne? Aber die müssen dann den Physikus rufen, wenn was klemmt.
Dürfen sie nicht mehr selber versuchen.
Dann dürfen die ihre Handgriffe nicht mehr machen. Es gibt dann so ein paar Fälle, wo Männer irgendwelche Handgriffe erfinden oder entwickeln, wo dann rauskommt, das wussten die längst. Das erkannten, wussten die längst, wie man mit der Hand in die Gebärmutter geht und das Füßchen holt und dann das Kind an den Füßchen rauszieht. Das haben nicht die Männer erfunden, aber die verkaufen es dann als ihre große rettende Erfindung.
Und trotzdem hatten ja die Hebammen schon meistens, glaube ich, ein relativ hohes Ansehen so, oder? Also die wurden gewählt von den Frauen jetzt zum Beispiel. Die haben sich ja jemand ausgesucht, den sie irgendwie gut fanden. Oder die Hebammen durften dann irgendwann taufen, ne, um die Seele des Kindes zu retten in so einem schwierigen Moment. Was ja auch was Besonderes war. Es waren ja die einzigen...
Das einzige Sakrament, dass eine Frau spenden durfte.
Ja, mich interessiert natürlich diese Perspektive der Hebamme durch die Geschichte sehr. Und ich habe mich gefragt, also heute ist es ja schon auch so, dass wir, würde ich sagen, in der Gesellschaft ein hohes Ansehen genießen, aber im System nicht. Also weißt du, wie ich meine? Wir alle finden es toll, ne? Wenn ich irgendwo erzähle, ich bin Hebamme, dann sind immer, oh, wie schön, oh, was für ein toller Beruf und so, ne? Aber es schlägt sich jetzt nicht unbedingt in dem Gehalt oder so, in der Gebührenordnung nieder oder so. Ne? Also im System ist es eher so ein ich will nicht sagen niederer Beruf, aber zumindest ist es da irgendwo so einsortiert, nicht bei den ÄrztInnen oder so. Ne? Mhm. Also wir dürfen ja quasi froh sein, bei so einem schönen Ereignis dabei zu sein. Das muss ja reichen. Und gab es mal eine Zeit, wo die Hebammen sowohl gut angesehen waren als auch gut vergütet? Mm-mm. Es war immer nur
leider
die Ehre,
nicht.
Ne? Immer, wenn schon
immer,
nur die Ehre.
Naja, und ich glaube, man könnte, wer weiß, ob das nicht auch eine Traditionslinie ist. Also ob nicht unsere heutige Vorstellung davon, wie wir die Hebammen einsortieren in unsere Hierarchie der Berufe, ob das nicht auch
ein Erbe ist. Das ist immer schwer zu wissen. Ne? Mhm. Aber bei vielen solchen Sachen ist es ja so, dass man es einfach weitermacht, wie es vorher war.
Ja.
Und es nie so einen Moment gibt, wo wir sagen, so, jetzt überlegen wir uns mal, wie das eigentlich sinnvoll ist. Ne? Sondern ich glaube, bei sowas wird diese Tradition und die Trägheit der Systeme eigentlich oft unterschätzt. Also ich könnte mir vorstellen, dass das ein Erbe ist, wie wir heute damit umgehen. Und genau, die Hebammen, von denen wir eben sprachen, also die da gewählt werden, die sind hoch angesehen, aber das ist auch schon überwiegend all. Also es ist in der frühen Neuzeit, da haben wir eine Schamgesellschaft, eine Schamkultur und eine Ehrkultur. Das heißt, es ist wahnsinnig wichtig für den eigenen Status innerhalb der Gesellschaft, diese ganzen Ehrekategorien. Und die Hebamme wird vor allem dadurch entlohnt, dass sie das Kind zur Taufe tragen darf, dass sie an einem besonderen Platz in der Kirche sitzen darf. Ach so, die wird natürlich auch zu diesen ganzen Feiern eingeladen, ne? Kindbettzeche und so, da kriegt sie dann einen Ehrenplatz und kriegt ganz viel Applaus.
Ja.
So, dass man schon das Gefühl hat, sie hat auch dieses Kind geboren. Genau, sie darf taufen, sie wird auch unterwiesen dann vom Priester, wie man das machen muss. Sie darf da diese Rituale lernen. Und das ist eine wahnsinnige Ehre. Aber vom Geld her geht's so, denn die meisten können es sich nicht leisten und die meisten können ja auch nicht kontrollieren, wie viele Kinder sie kriegen, und man will dann trotzdem die Gebärenden ja auch nicht alleine lassen, wenn nur weil sie es nicht bezahlen können. Das heißt,
ich habe darüber nachgedacht, ne? Ich habe das so gelesen und dann habe ich so gedacht, warum hat sich das eigentlich nicht anders entwickelt? Also weiß ich nicht, der Priester oder so hat dann irgendeine Wohnung zur Verfügung gestellt bekommen. Also es gibt ein bestimmtes Haus, wo der immer wohnt oder so. Ne? Mhm. Warum gab es sowas nicht für die Hebamme? Ja, also so als von der dörflichen Gemeinschaft, als um dieses hohe Ansehen auch.
Ist halt nur eine Frau.
Ja, ist halt nur eine Frau, ne?
Ist halt nur eine Frau. Ist vielleicht auch, weil diese Amtszeit
hätte sich anders entwickeln können.
Ja, tatsächlich.
Ja.
Komisch, genau. Warum gibt es nicht in jedem Dorf eine Hebammenpraxis?
Oder? Ja.
Ja, aber dadurch, dass es eben doch auch für viele Hebammen eine Notlösung war, ne? Also da waren wir, glaube ich, eben nicht ganz fertig geworden. Die sind häufig eben Hebamme geworden, weil sie sich als geschickt herausgestellt haben und weil ihr Mann dann gestorben ist, der älter war als sie, und sie dann irgendwie ein Auskommen brauchten. Mhm. Und dann haben sie sich zur Wahl gestellt als Hebamme, und wenn sie gewählt wurden, konnten sie dann davon schon ein bisschen angenehmer leben als ohne. Und es geht eben auch viel um Kost und Logis, ne? Also die ziehen dann schon eine Woche vorher bei der Gebärenden ein und dann werden die da verpflegt und dann bleiben die auch durchs Wochenbett noch
übernehmen
eine Weile.
Aber auch ganz viele Aufgaben.
Und
ne?
arbeiten
die haben teilweise
dann
die Aufgaben der Frau übernommen.
Ja, klar. Also je nachdem.
Haben dann die Kühe gehütet oder was?
Die Kinder,
ja.
Also es gibt ja wahnsinnig viel zu tun und es gibt ja keinen Mutterschutz, ne? Sondern die Gebärende arbeitet ja im Prinzip, bis sie Wehen kriegt, wenn es irgendwie geht. Auch danach muss die eigentlich relativ schnell wieder anfangen, außer die Hebamme kann noch ein bisschen da bleiben und dann kann die Hebamme so ein paar Sachen übernehmen. Aber ja, es ist auf jeden Fall jetzt nicht, es ist ein sehr, sehr anstrengender Beruf mit Sicherheit gewesen. Es gab dann auch Vergütung, und je später, desto mehr wurde das dann auch staatlich unterstützt, also von den Obrigkeiten, wenn sich dann langsam der Staat ausbildet, gibt es dann auch sowas wie ein Mindestgehalt, so wo das dann auch gezahlt wird, auch für Armengeburten, und dann müssen die so viele Armengeburten machen. Also die werden schon entlohnt. Aber wenn man sich dann später im Gebärhaus, da haben wir ja dann die Zahlen, ne, da ist es dann unglaublich, ich glaube, mindestens zehnfach verdient der Professor alleine im Gebärhaus, ne? Und dann hat der Professor natürlich auch noch seine ganze Privatpraxis und noch das und noch das und noch das und kriegt noch Geld von den Studenten. Und die Hebamme steht auch da noch vom Gehalt her ganz, ganz viel weit unter diesem Arzt.
Ich glaube, der erste Hebammenverband wurde gegründet, weil die Beerdigung für eine Kollegin nicht bezahlt werden konnte. Die hatte halt kein Geld irgendwie übrig und dann haben alle gesammelt. Also ne, da sieht man so den Unterschied. Genau, ich wollte nochmal zu den Helfenden kommen. Das interessiert mich natürlich sehr. Also es gab ja immer schon quasi Helfende bei der Geburt, Nachbarinnen, Hebammen, ausgebildet oder nicht ausgebildet, angelernt, wie auch immer. Die haben dann halt im Rahmen ihrer Möglichkeiten Hilfe geleistet, was sie konnten, was sie wussten. Aber die waren ja schon auch, wahrscheinlich immer schon, so kulturellen Zwängen auch unterworfen und haben auch nicht immer nur im Sinne der Frauen gehandelt, ne? Also ich meine, die hatten schon auch manchmal so eine überwachende Funktion, dass sie zum Beispiel dann unter Wehen rausgefunden haben, wer der Vater von dem unehelichen Kind ist, und das vielleicht auch weitergetragen haben. Oder im Nationalsozialismus wurden Behinderungen gepetzt. Genau. Also es ist ja oft so, dass die gute Hebamme wird oft so im Gegensatz zum bösen Arzt dargestellt, aber das kann man gar nicht unbedingt so sagen. Ne? Also der Raum war ja noch ein weiblicher Raum. Also es war bei der Frau zu Hause, ne, im Rahmen von Nachbarinnen, Verwandten, wie auch immer. Warum waren die Frauen trotzdem dann so manchmal so unsolidarisch?
Das ist tatsächlich erst, hat sich das entwickelt, als die Männer angefangen haben einzugreifen. Also das passiert erst, als die Obrigkeiten beginnen, diesen Raum zu überwachen. Das heißt, es geht irgendwann los, dass der Physikus, also der örtliche Amtsarzt, der Hebamme übergeordnet ist. Die Hebamme muss den rufen, wenn was schief geht. Die Hebamme, sobald er den Raum betritt, ist derjenige, der die Entscheidungen trifft. Und dann geht es los, dass die Hebammen ausgebildet und geprüft werden müssen. Und dadurch ist auch das, was wir eben besprochen haben, vorbei. Es ist nicht mehr die alte, erfahrene Frau im Raum, sondern plötzlich werden junge, ledige Frauen ausgebildet und erstmal kriegen die gar keine Jobs, weil die Frauen vertrauen denen überhaupt nicht. Die haben noch nicht mal selber geboren. Was sollen die jetzt Hebamme sein? Und im Rahmen aber dieser Umstellung gewinnt natürlich die Obrigkeit jetzt auch ein bisschen Macht über diese Hebammen. Denn dann geht es los, dass man denen auch ein Mindesteinkommen garantiert. Die werden also auch staatlich angestellt. Es gibt dann eine Struktur, wo man auch guckt, dass überall eine ist und so. Das heißt, langsam fängt der Staat an, das so ein bisschen zu regulieren und denkt sich so, ah, angenehm, damit können wir vielleicht noch ein paar andere Probleme lösen. Wir sind in einer Zeit, in der man glaubt, die Folter wäre eine besonders gute Methode, um die Wahrheit herauszufinden. Ja? Also diese Assoziation zwischen Schmerz und Wahrheit ist aus irgendeinem Grunde, hält man die für nah, diesen Zusammenhang. Und deswegen glaubt man, dass während der Geburt die Frau wahrscheinlich die Wahrheit darüber sagt, wer der Vater dieses Kindes ist. Und das ist ja eine ganz entscheidende Frage, nicht nur für die Biografie dieser Frau und dieses Kindes, sondern auch für die Gemeinschaft. Denn eine ledige Mutter, wo der Vater unbekannt ist, die hat ja sozial ein wahnsinnig großes Problem. Das ist nicht vorgesehen. Die wird ja auch wahnsinnig beschämt und muss ganz viel Strafe zahlen und so weiter. Und in der Kirche vorne und Huren karren und so weiter. Also es ist wirklich grauenhaft, wie die beschämt werden, diese ledigen Mütter. Aber es muss ja eben auch die Gemeinschaft sich dann darum kümmern. Wer versorgt die? Wer baut irgendwie Weizen an, damit dieses Kind Brot essen kann? So. Und deswegen hat die Gemeinschaft ein großes Interesse daran, diesen Vater zu finden. Und dann kommt man auf die Idee, man könnte doch jetzt die Hebammen damit beauftragen, in dieser intimen Situation irgendwie diese Frauen auszuhorchen und das dann weiterzusagen. Und das ist natürlich so, dass das nicht unbedingt alle mitgemacht haben. Und gleichzeitig gab es ja auch dann eine Zeit, wo es auch eine Konkurrenz gab, wo dann irgendwie mehrere Hebammen, also es gab kurz mal eine Zeit, wo das irgendwie auch ein bisschen lukrativer wurde, wo dann plötzlich mehrere Hebammen konkurriert haben und dann vielleicht dann erst recht gerne Frauen verpfiffen haben sozusagen, um dann sich zu profilieren gegenüber der Obrigkeit. Das heißt, es ist schon der Eingriff von außen, der dieses Vertrauensverhältnis total stört. Und unter den Nazis ist nochmal eine andere Geschichte, denn unter den Nazis, da gibt es ja, da ist der Hintergrund der, dass wir dieses, dass es gibt diese Krankenmorde. Es werden ganz systematisch Menschen mit Beeinträchtigungen aussortiert. Anders kann ich es nicht sagen. Das ist was, was passiert. Mhm. Und zwar wollen die Nazis es gerne früh machen. Und man muss, es gibt dann ab einem bestimmten Zeitpunkt eine Meldepflicht. Wenn ein Kind mit einer Beeinträchtigung geboren wird, muss man das melden. Und das führt ja dann auch meistens mittel- und langfristig dazu, dass die irgendwann dann deportiert werden und ermordet werden. Und die Hebammen waren verpflichtet, diese Kinder zu melden. Das heißt, die kommen dann auch in eine ganz schwierige Situation. Ne? Die wollen es vielleicht nicht machen. Und gleichzeitig machen sie sich natürlich selber wahnsinnig verletzlich, wenn sie es nicht machen. Und das kommt später raus. Das heißt, auch da sind die eigentlich nicht als Täterinnen, würde ich sagen, sondern die werden da missbraucht. Und die werden da in die Situation gebracht. Klar, gibt es sicherlich welche, die es nicht getan haben, aber die haben sich dann auch wirklich in große Gefahr gebracht. Ja. Und da sieht man, finde ich, nochmal, was das auch für eine machtvolle Position ist, dieser Hebammenberuf. Man tut immer so, als wäre das sozusagen irgendwie, haben wir ja eben auch schon drüber gesprochen, dass das irgendwie halt irgendwie auch noch wichtig. Aber das ist einfach so ein existenzieller Moment im Leben und es ist so ein tiefer Einblick auch in so viel Intimität, solange das natürlich auch noch zu Hause stattfindet. Ja, dass diese Macht, die die Hebammen durch diese Einblicke haben, dann eben auch missbraucht worden ist.
Und gleichzeitig die eben auch unter einer Macht standen.
Genau, aber nur im Patriarchat. Ja. Vorher ist es kein Problem. Vorher ist das sozusagen ein Kriterium dafür, dass man eine Hebamme wählt, dass man eben weiß, der vertraue ich, selbst wenn ich da was sage. Die erzählt es nicht weiter. Das ist wahnsinnig wichtig, gerade weil die in den Haushalt so viel Einblick hat.
Ja, ja.
Und dann ja auch mit denen lebt für 2 Wochen. Vor der kann man nichts verheimlichen, vor der Hebamme. Ja. Auch vor allem in diesem sensiblen Zustand. Und das ist ja wieder was Cooles, wo wir uns ja, wir wissen ja heute, jede, die schon mal schwanger war, kann sich ja vorstellen, was das ja auch für eine wahnsinnig sensible Zeit ist, wo man vielleicht auch dann gerade auch Dinge teilt, gerade mit der Hebamme, die ja auch so einen intimen Zugang hat und die auch irgendwie so körperlich so nah einem sein kann.
Und das ist ja auch so, das ist ja bis heute so, dass man unglaublich viel erzählt bekommt. Also man kriegt ja sehr, sehr viel Einblicke so in die Familien.
Genau, ja, und das ist ja auch eine große Verantwortung und was total Schönes und auch ehrlich gesagt was Ärzte und Ärztinnen ja immer noch häufig nicht leisten und leisten können, weil die auch das Vertrauen häufig ja gar nicht gewinnen können, weil die gar nicht so nah dran kommen.
Und in unserem heutigen System auch so wahnsinnig zeitlimitiert sind, das muss man auch sagen. Ne? Also Zeit wird ja überhaupt nicht bezahlt, sondern nur...
Ja, und Beziehung wird nicht bezahlt. Genau. Dabei ist über Beziehung eigentlich das Wichtigste.
Das ist das Wichtige, genau.
Mhm. Ja, es ist auch traurig. Also das ist da ist auch auf jeden Fall eine Schieflage in der Bewertung. Und das ist ja nichts anderes. Unser System bewertet ja, das eine ist so wertvoll, das andere ist so wertvoll. Das brauchen wir nicht so dringend. 5 Minuten reichen.
Was ich total spannend finde, du hast ja gerade schon über den Geburtsschmerz gesprochen, ne? Und dass der natürlich irgendwann christlich bewertet wurde, ne? Unter Schmerzen sollst du gebären und Schmerz ist, da war dann was Gutes, was man unbedingt haben sollte, dann war man irgendwie, ne? Konnte man sich irgendwie reinigen oder so. Und Geburtsschmerz ist ja bis heute nicht so was ganz Neutrales, ne? Also wir haben ja immer noch, bewerten wir das sehr, wie man durch eine Geburt geht. Geht man ohne Schmerzmittel durch eine Geburt oder nutzt man welche und wie wird das eigentlich angesehen, wenn man das tut oder wenn man das nicht tut? Also da ist ja unheimlich viel Bewertung, also auch unter uns Frauen so, ja, wie hast du geboren? Oder manche haben selber dann ein schlechtes Gefühl, da man, ja, ich musste aber eine PDA in Anspruch nehmen. Es ist ja nicht neutral, es ist ja bis heute nicht so richtig neutral.
Ja, es ist unglaublich. Also als die Narkose eingeführt wurde, ne, einer meiner Lieblingsmomente in dem ganzen Buch, dieser Moment, als zum ersten Mal in Boston ein Arzt eine Operation durchführt und ein Zahnarzt kommt in den Hörsaal, also wir sind in einem Hörsaal und ein Zahnarzt hat sich angemeldet und gesagt, er hat was rausgefunden, es funktioniert, komm, wir probieren das aus. Und dann bringt er da sein Gas, ich glaube es Äthergas und alle schon so, schauen wir doch mal, ob das dieses Mal funktioniert. Denn es wird da schon mit experimentiert seit einer Weile und es klappt nie. Und dann kommt dieser Zahnarzt und setzt diesen Patienten unter Narkose. Und der Chirurg setzt sein Messer an und es ist still in diesem Raum. Und in allen Jahrhunderten vorher musste man alle Leute, die operiert wurden, festhalten.
Ja.
Und es wurde sehr viel geschrien und mehr Details wollte ich an der Stelle auch wieder nicht auf diesem Kanal senden. Mhm. Ne? Auch da habe ich wieder eine Triggerwarnung in meinem Buch. Aber es ist wirklich grauenhaft. Und dann dieser Moment, wo es zum ersten Mal still ist. Und es dauert keine 3 Monate, glaube ich, bis dann der erste Gynäkologe in England sich denkt, das probieren wir mal bei der Geburt aus, Leute. Schauen wir doch mal, ob das nicht geht. Es ist auf jeden Fall eine Geburt mit Eingriff, wo er das zum ersten Mal probiert. Und die Gebärende kriegt nichts mit und es funktioniert wunderbar. Und sie nennt ihr Kind Anästhesia.
Knaller.
Und es ist so eine Befreiung, wenn man sich vorstellt, was es vorher bedeutet hat, dieses Mittel nicht zu haben, dass ich mich auch nochmal reflektieren musste. Ich hatte auch diese Schere so ein bisschen in meinem System, die du gerade benennst, dass ich das Gefühl hatte, also man muss ja immer zwischen gut und schlecht unterscheiden und dann hat man so ein Kontinuum und besonders gut ist es natürlich bestimmt, wenn man es irgendwie ohne schafft. Dann ist man besonders tapfer oder besonders stark oder hat es besonders gut gemacht oder hat es geschafft, sich so zu entspannen, dass man gar keine Schmerzen hat oder so. Also es irgendwie schleicht sich da schnell dieser Leistungsgedanke ein. Hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, ob man dafür eine Disposition hat für dieses Leistungsproblem. Aber damals zu merken, nee, weißt du was, ehrlich gesagt, ich finde es eine furchtbare Vorstellung, diese Möglichkeit nicht zu haben. Und ich gönne es aber jeder Person auf der Welt, Das würde ich ja bei jedem anderen Eingriff und bei jeder anderen körperlichen Prozedur würde ich auch niemandem sagen, wie, du hast deine Hand ohne mit Narkose operiert.
Da Einspruch, euer Ja. Da ist natürlich der Geburtsschmerz schon so ein bisschen besonderer Schmerz, finde ich. Ne?
Genau,
weil,
es kommt natürlich
weil er einem
an.
Ja nichts tut. Ne? Also es ist ja bei allen anderen Sachen, wo du irgendwie einen Eingriff hast oder so, da hast du ja eine Verletzung. Und Geburtswehen, die gehen ja durch den Körper durch, ja. Verlassen den, tun einem nichts. Ne?
Ja, also
es
ja
ist
total. Ja,
es ist ja nur dieses, nur in Anführungsstrichen dieses Gefühl. Und da ist es aber auch, also bin ich auch absolut der Meinung, dass es großartig ist, dass man was hat.
Ne? Genau,
dass
man es was, ist gut, das zu wissen.
Dass
und
man,
wir wissen
allein
ja
schon
auch,
das Wissen, dass es was gibt, was man machen kann, hilft einem ja schon manchmal, dass man es vielleicht dann gar nicht braucht. Aber man weiß, ich könnte, wenn ich bräuchte.
Genau, und
ne?
Ich finde es auch okay, wenn man
Voll.
Dann brauchte.
Total.
Und gleichzeitig ist es natürlich auch da, ist wieder so eine ambivalente Geschichte. Es gibt ja diese Studien, die auch, ich weiß nicht, wie da jetzt dein Stand ist gerade, aber das hat ja durchaus auch einen Einfluss, diese Schmerzmedikation hat auch einen Einfluss auf die Geburt.
Ja.
Und das wieder auseinander zu friemeln, was
ja,
ist
ja.
da
das
sozusagen,
ist sehr kompliziert. Ja.
Was ist da wirklich jetzt, was hindert die Geburt oder was ist tatsächlich vielleicht ein Einfluss, den wir nicht wollen und wie wägen wir das ab gegen die Schmerzfreiheit
ja.
und was davon ist aber dann doch die Reaktion, also ne, an der Stelle vielleicht nochmal die erste Reaktion der Ärzte auf diese neue Narkosemöglichkeit war, dass ganz viele gesagt haben, das geht doch nicht, das ist doch Erbsünde, wir können die doch nicht unter Narkose, die müssen Ach. Schmerzen haben.
Ja, krass.
Also wenn ich die im
ja,
Ohr habe,
ja.
dann sozusagen als Hintergrund. Und dann höre ich Leute, die so ganz entschieden dagegen sind, diese Schmerzmedikation einzusetzen, ja. denke ich so, ja, wir müssen einfach sehr vorsichtig sein, welche Argumente wir verwenden Klar. und ob die, also wie valide die wirklich sind, wenn wir wissen, da könnte dieser patriarchale Schatten dahinter stehen. So.
Total, genau. Nee, ich find's gut, dass man einfach weiß, was es bewirkt und was sozusagen die Nebenwirkungen sind. Jedes
ja.
Medikament hat Nebenwirkungen. Ne?
Ja.
Es ist einfach so beeinträchtigt. Vielleicht auch ein bisschen, wie die Geburt dann läuft oder was es vielleicht nach sich zieht oder so. Aber wenn man das weiß und sich dafür entscheidet, wunderbar. Ja? Und bei Geburt, ich bin ja auch immer der Meinung, dass einerseits gibt es eine Unterschiedlichkeit in der Schmerzempfindlichkeit und andererseits kommt es ja total auf die Situation an. Ja? Ob du schon irgendwie, hast du schon 24 Stunden hinter dir, bist fix und fertig und total müde. Ja, oder bist du so frisch nach dem Aufwachen, begannen die Wehen und es lief unheimlich gut und ging auch relativ zügig oder normalzügig voran, dann ist es bestimmt anders, wie man das bewältigen kann. Ne? Aber einfach dieses Wissen darum, das gibt's und man kann das einfordern, wunderbar.
Und es ist ja auch so unterschiedlich.
Total.
Was die Ängste sind.
Ja, total.
Und was man für Vorerfahrungen hat. Wenn jemand traumatisiert ist aus irgendeinem anderen Grund und einfach schon sozusagen ganz viel Schmerz im Körper mit sich rumträgt, der dann mit anschwingt,
genau.
ist es ja was ganz anderes, als wenn jemand sagt, oh ja, das ist wie wenn ich mir beim Wandern irgendwie den Knöchel so ein bisschen stoße, das spüre ich erstmal stundenlang gar nicht. Also
ja, und auch das Wollen, also ob man das möchte oder ob man es nicht möchte, das ist einfach ja das Wichtigste, ja. Also die Selbstbestimmung,
ja.
dass man selber entscheiden darf, wie möchte ich diese Geburt für mich erleben.
Und das ist ja das Schöne.
Und die andere möchte
das ist
so.
Ja das Schöne an unserem mhm. System, dass es eigentlich auf dem Papier sehr viel Offenheit bietet. Wären da nur nicht die Leute.
Ja.
Also eigentlich haben wir eine
und
Situation.
Und ja auch man selber. Also ne,
ja.
das ist ja das, was gesellschaftlich dann passiert, dass man plötzlich auch selber diese ganzen Ideen hat.
Auch selber die Leute
da,
ist.
Und sich da sortieren muss. Ne?
Ja,
genau.
ja, ja, wir sind auch die Leute.
Ja, ja genau.
Und aber
da,
eigentlich.
Und da spielt es ja alles noch mit rein. Ne? Also dieses ganze Geschichtliche tragen wir ja noch so mit uns rum, ohne es vielleicht
Bedingt.
Genau zu wissen.
Gerade weil wir so wenig darüber sprechen.
Mhm.
Ich glaube, das wird unterschätzt, wie viel unreflektierte Annahmen darüber, wie Gebären sein sollte oder nicht sein sollte, wir halt so mit uns rumtragen, von denen wir gar nicht wissen, wo sie herkommen und die wir einfach so übernommen haben.
Ja.
Es ist ja auch so rausgefallen aus der Lebenswelt.
Ja,
dadurch
genau. Also wir sind ja nicht mehr dabei,
nee,
als Nachbarin bei Geburten.
Nicht mehr ein Event
ja?
im Dorf,
genau.
mhm. sondern das ist so rausgenommen. Die meisten Leute gehen ins Krankenhaus. Mhm. Es passiert, es gibt keine Spuren im Haushalt. Es ist einfach weg. Und dadurch wird auch für die meisten Leute ja erst darüber gesprochen, wenn es schon bald soweit ist. Die meisten Leute haben einfach keinen Moment in ihrem Leben, wo sie darüber nachdenken, so richtig, bis sie schwanger sind. Und dann geht's los, dann muss man schnell alles noch nachholen. Aber auch dann findet man meistens keine lebensweltliche Erfahrung. Dann kriegt man ja keine Geburt mit in der Zeit.
Ja, und dieses Ausgelagertsein von der Geburt in die Klinik. Also das ist ja jetzt auch nochmal so ein Moment in der Geschichte, wo es plötzlich in die Klinik ging. Zu Hause war das ja mein eigener Herrschaftsbereich, ja, meine Küche,
ja,
oder mein Wohnzimmer.
Oder mein, ne? Stall.
Oder mein Stall, genau. Und plötzlich gehe ich zu diesem Ort hin und ich glaube, das ist auch was, was wir bis heute so ein bisschen verinnerlicht haben, dass wir da hingehen und uns so ein bisschen da auch abgeben, ne? Weil die wissen ja besser, was mit uns ist und wie, ja, man das behandeln muss. Und wir hören nicht mehr so auf unsere eigene Intuition. Und uns wird sehr gesagt, was wir machen sollen, wie wir atmen sollen, wie wir uns bewegen sollen, ob wir liegen sollen, ob wir stehen sollen, ob wir, ja, was auch immer. Also das, meinst du, das hat damit, also mit dem Ort zu tun?
Diese Arzt-Patientinnen oder Ärztinnen-Patientinnen-Verhältnisse, mhm, sind ja was total Gewachsenes. Das ist ja ein Tanz, den wir gelernt haben. Also eine kulturelle Verabredung. Was ist die Rolle der Patientin und was ist die Rolle der Ärztin? Und diese Rollenverteilung ist Jahrhunderte alt und ich würde sagen, reparaturbedürftig.
Absolut.
Absolut reparaturbedürftig. Und zwar das Problem ist, der Arzt oder die Ärztin hat immer Macht. Und
Gott,
das muss
Gott
sie ja
weiß
auch haben.
Ja.
Naja, Gott in Weiß ist jetzt schon wieder die Abwertung, aber ich will ja, ich brauche ja gar keine Ärztin, wenn die nicht mehr weiß als ich und wenn, ja, die mir nicht helfen kann.
Mhm.
Aber dadurch bin ich immer in diesem Verhältnis, da gibt es eine Person, die weiß mehr als ich, die kann jetzt entscheiden, was wir machen und dann geht es mir wieder gut und ich bin diejenige, die ein Problem hat, ne? Sonst gehe ich da ja nicht hin. Mhm. Und dadurch entsteht automatisch ein Machtgefälle und wo ein Machtgefälle besteht, gibt es Gewalt. Das ist so. Das ist in allen anderen Bereichen auch so. Und man muss unheimlich viel dafür tun, um das auszugleichen, dieses Machtverhältnis. Aber das Machtverhältnis ist natürlich noch größer, wenn ich dann auch noch beim Arzt bin. Also wenn ich natürlich bei mir zu Hause bin und den einfach wegschicken kann, diesen Arzt, ist natürlich mein Einfluss größer, auch mein Gefühl von meinem Einfluss. Aber das Problem ist, das hat natürlich eine Funktion. Es gibt ja viele Situationen, in denen ich auch sinnvollerweise Compliance mache, ja, also in der ich sinnvollerweise, okay, das mache, wenn mir mein Arzt sagt, du, wie wär's, du hast Bluthochdruck, nimm mal bitte jeden Tag diese Tablette, wäre es jetzt blöd, wenn ich jetzt anfange, entweder das erstmal zu studieren und
das
selber
fühle ich
zu verstehen
nicht
und sagen, ich finde, die schmeckt gar nicht gut. Mhm. So, ja, mhm, also es ist schon, dieses behandelt werden hat ja seine Funktion in unserer Gesellschaft und auch während der Geburt gibt es Situationen, wo es mit Sicherheit sehr, sehr gut ist, wenn ich mich vertrauensvoll einer Person dahingebe und sage, danke, dass du da bist, dass du weißt, was du tust und danke, dass dir jetzt was einfällt, was wir machen können, ja. Andersrum, das will ich ja auch. Ich bin ja auch unter anderem deswegen ins Krankenhaus gegangen, damit es jemanden gibt, dem dann was einfällt, ja, in dem Moment. Und diese Jahrhunderte, in denen es diese Person nicht gab, das war nicht schön, wenn die Komplikationen auftraten. Es gibt Komplikationen, die auftreten, die man einfach wirklich medizinisch lösen muss. Das war schon immer so.
Und da sind wir alle froh, dass wir heute leben,
ja,
und wo es diese ganzen,
also,
Lösungen gibt. Ne?
Genau, also wenn man das Kind, ja, opfern muss,
ja, mhm,
oder wenn dann tagelang beide vor sich hin sterben.
Ja, schrecklich.
Und das ist einfach passiert. Mhm. Ich möchte deswegen ganz deutlich sagen, es ist so toll, dass wir diese Ärztinnen und Ärzte haben, die geben so viel, die arbeiten so hart, damit wir das nicht erleben müssen. Ja,
ja. Ja, total. Es ist nicht alles romantisch und schön und natürlich in der Vergangenheit, sondern
überhaupt
diese Natürlichkeit
nicht
war auch teilweise schlimm, ja.
Also, Natürlichkeit,
genau,
heißt auch sterben, Leute.
Richtig, genau.
Das ist ein Teil der Natur.
Mhm. Und trotzdem frage ich mich, warum wir es nicht mehr als Dienstleistung sehen. Ne? Also ich gehe dahin in diesen Ort, ich möchte was, ich bin quasi ja zahlender Kunde, ne? Also meine Krankenkasse zahlt für mich einen bestimmten Betrag. Mhm. Und eigentlich müssen wir doch alle den roten Teppich aus.
Ich würde es eigentlich gar nicht gerne umframen zu was Ökonomischem. Sondern
aber
ich finde eigentlich,
ja, auch,
ja, klar, aber ich würde es eigentlich lieber als ein Vertrauensverhältnis sehen, an dem beide aber arbeiten können an dieser, mhm, Beziehung. Also ich glaube, es ist wichtig, dass die Patientinnen wissen, sie sind die Chefin. Sie,
ja,
sind die Expertin für ihren Körper. Früher natürlich viel mehr. In der frühen Neuzeit wusste niemand irgendwas über dieses Kind, außer die Gebärende.
Stimmt.
Konnte nicht reingucken, konnte nicht Herztöne, nix.
Man hat konnte die nur Gebärende, selber Sachen,
wie
was
geht's
sie
deinem
spürt.
Kind?
Mhm.
Ja, da hat, mhm, hat man die Gebärende gefragt, wie geht's dir und deinem Kind? Heute fragt die Gebärende die Ärztin, wie geht's mir und meinem Kind? Ganz häufig. Und das ist was man ändern kann, wo man sagen kann, nee, ich weiß, wie es mir geht. Ich weiß, was für mich gut ist. Und ich hol mir jetzt Beratung. Aber die Ärztin kann auch runter aus diesem Machtverhältnis. Die Ärztin kann sich auch überlegen, naja, ich sage jetzt immer Ärztin, weil es fast alle GynäkologInnen,
ja,
Ärztinnen,
absolut,
sind.
Stimmt.
Aber die Männer müssen vielleicht noch mehr dran arbeiten, weiß ich nicht. Aber die Ärztin kann sich auch überlegen, okay, ich bin Expertin für diese Erkrankung und ich habe das vielleicht schon oft gesehen, aber ich bin nicht Expertin für deinen Körper. Sondern wir führen jetzt mal ein Expertinnengespräch darüber, was jetzt gerade los ist. Du sagst, wie es deinem Körper geht. Ich sag, was ich über diese Krankheit oder über diesen Verlauf oder über diese Komplikation weiß. Mhm. Und dann treffen wir möglichst gemeinsam eine Entscheidung.
Ja. Oder ich mache dir eine Empfehlung. Du sagst, was du möchtest. Und dann gucken wir mal, wie das
genau, ich sag dir auch die Optionen. Es ist ja fast nie so, dass es nur eine Sache gibt.
Richtig.
Sondern es gibt ja fast immer diese Sache, die würde ich empfehlen. Aber es gibt auch das oder das. Und das sind die Sachen, die dann passieren. Und dann ist es deine Entscheidung. Also auch das so ein bisschen abzugeben. Total. Zu wissen, ich habe dir das jetzt gesagt und ab hier ist es dein Körper und du machst damit, was du für richtig hältst. Und ich weiß es nicht besser, was für dich richtig ist. Und ich finde immer ganz cool, man kann das üben, ne? Weil wenn man das nie geübt hat, dann ist es wahnsinnig schwer, während der Geburt das dann zum ersten Mal zu machen. Zu sagen, stopp, was machst du da? Warum? Können wir auch was anderes? Das ist so schwer. Aber man kann schon, in der Schwangerschaft rennt man ja ständig zur Gynäkologin.
Ja.
Da kann man das üben. Da kann man zum Beispiel sagen, könnten Sie mich immer fragen, bevor Sie mich vaginal untersuchen?
Ja, und andersrum sollten wir auch anfangen, die Schwangerschaft schon anders zu betreuen. Nämlich, indem wir die Frauen auch immer fragen, wie geht's dir denn? Was hast du denn für ein Gefühl? Und nicht als erstes, wir machen jetzt den und den und den Test und dann gucken wir mal, ob wirklich alles in Ordnung ist. Ne? Also da wird ja schon ganz viel so weggenommen. Ne? Also
man kann das ja einfach umdrehen. Man kann ja als erstes sagen, also ich habe das erlebt.
Ja.
Bei einer meiner Geburten, das war die erste Frage der Ärztin. Was glauben Sie denn, wie wir jetzt weitermachen sollen? Was ist denn jetzt das Richtige für Sie?
Sehr gut. Sehr gut.
Und dann fühle ich mich safe. Also selbst wenn die dann sagt, so, ich hätte da noch diesen und jenen Einwand, dann ist sozusagen schon die Verantwortung bei mir.
Voll
und
gut.
Ich fühle mich aber auch total sicher in meinem Entscheiden. Und wir wissen ja auch aus Studien, dass dieser Faktor, ob man über mich entschieden hat während der Geburt oder ob ich das Gefühl hatte, ich hatte zu jedem Moment die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, macht einen riesen Unterschied
total.
In der Bewertung. Viel mehr als welche Komplikationen aufgetreten sind und so. Viel wichtiger ist, hatte ich das Gefühl, ich bin hier die Gebärende oder bin ich hier die Entbundene? Bin ich hier die Behandelte? Liege ich hier auf dem Rücken?
Ja.
So.
Treffe ich die Entscheidung? Treffen wir die Entscheidung gemeinsam? Ja. Wird die Entscheidung über mich
Werde
getroffen?
Ich gehört,
ja.
wenn ich sage, stopp, nein? Werde ich gehört, wenn ich sage, was ist da los, warum?
Ja, absolut. Sehr gut. Lass uns noch einmal auf die Hebammen zurückkommen.
Ja.
Was meinst du, warum hat sich das historisch so entwickelt? Also warum haben die Hebammen so ein anderes Ansehen als zum Beispiel die ÄrztInnen?
Ja, ich glaube, weil es ein Frauenberuf war und weil er im Verborgenen stattfand, aus Perspektive der Männer, die sich eben, die sozusagen ja für die gesamte Geldwirtschaft auch verantwortlich waren. Ne? Also Frauen hatten keinen eigenen Besitz, Frauen gehörten sozusagen ihrem Ehemann und alles, was mit Geld zu tun hatte, lief über den Mann und über die Obrigkeit. Und klar, Hebammen wurden irgendwie auch bezahlt, aber das war einfach, das lief irgendwie in einer anderen Liga. Und ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass ja im patriarchalen Denken dieser Zeit eigentlich bei einer Geburt kein echter Mensch im Raum ist. Denn die Kinder sind keine vollwertigen Menschen und die Frauen sind auch keine vollwertigen Menschen. Und außer es ist ein Thronfolger im Spiel. Ja? Das war der eine Moment, wo dann ein noch mehr als vollwertiger Mensch im Spiel war, wo man aber jetzt auch nicht wusste, ob er vielleicht ein Mädchen wird und dann ist es wieder egal. Ja? Also die Thronfolgerin ist natürlich auch wichtig und die Königin ist natürlich irgendwie auch wichtig.
Ja. Aber die Königin ist auch nur wichtig, wenn sie dann den Thronfolger
wenn
geboren
sie den
hat.
Genau,
oder?
Und dann ist ja ein wird wahnsinniger sie aufgewertet. Druck, wenn die dann eine Tochter nach der anderen bekommt oder nicht schwanger werden kann oder was auch immer. Grauenhaft, diese Vorstellung von, ich muss unbedingt diesen König produzieren. Ja.
Schrecklich.
Und da gibt es aber eben, da ist dieser Beruf der Hofhebamme, die natürlich trotzdem eine Frau sein muss, ist deswegen ganz, ganz wichtiger. Die hat eine unendliche Verantwortung. Also man muss sich vorstellen, wenn dieser Thronfolger mal geboren ist, feiert das ganze Land. Dann gibt es überall Feste, dann sind alle irgendwie, Das heißt, wenn dies vergeigt, ja,
aber
möchte
mal,
man nicht in ihrer Haut stecken.
Und ab wann war das denn aber so? Also es gab doch, da musste doch der Hof dann anwesend sein bei so einer königlichen Geburt, damit nicht irgendein anderes Kind runtergeschummelt werden durfte.
Ah, das weiß ich nicht. Ich habe mich ehrlich gesagt mit diesen Hofgeburten nicht so intensiv beschäftigt, weil ich es irgendwie unfair fand.
Ja,
die kriegen eh schon so viel Spotlight.
Da habe ich mich irgendwie gerade so gefragt, wie ist das denn? Weil da waren ja dann Männer offensichtlich anwesend, ne, die irgendwie checken
oder
mussten.
Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nur die Frauen. Das weiß ich nicht. Interessant.
Ich dachte, da wäre zumindest irgendein Mann dann anwesend gewesen, der dann bezeugt, dass sie wirklich dieses Kind geboren hat und dass nicht plötzlich irgendein anderes Kind da runtergeschummelt wurde als Pseudo-Thronfolger.
Ja, das müsste ich nur mal nachgucken. Das
der
kann
Sohn
sein.
Irgendeiner Bäuerin, der.
Keine Ahnung. Guter Plot.
Ah, ja. Das wird der nächste Roman. Nein.
Ja, also das kann sein. Das weiß ich nicht genau, wie das lief. Ich habe geguckt, dass ich. Ich habe versucht, auch natürlich, ich musste ja sehr viel darstellen.
Ja.
Ich habe immer geguckt, dass ich eher den normalen Fall und dann eher in die andere Richtung, eher auch die Leute, die dann rausfallen und marginalisiert werden, reinnehme. Ich hatte das Gefühl, diese Leute vom Hof, das ist auch so eine persönliche Präferenz, aber das langweilt mich immer so ein bisschen, wenn wir dann alle immer so viel über diesen einen Typ wissen. Bei mir kamen die nur vor allem vor, weil diese Hofhebammen eben so eine ganz besondere Schlüsselrolle haben am Anfang. Das sind dann nämlich in dieser Übergangszeit, als die Männer noch nicht so ganz es geschafft haben, diese Macht zu übernehmen, entwickeln da kurz ein paar Frauen relativ viel Einfluss. Die schreiben dann die Siegesmundin, ja, so heißt die in Deutschland. Dann gibt es die in Frankreich, Louise Bourgeois, die schreiben dann Bücher. Ganz ungewöhnlich für die Zeit, dass die überhaupt schreiben können. Aber die lesen irgendwie auch die medizinische Literatur und die schreiben erste Hebammen-Lehrbücher, weil sie eben so auch überregional total bekannt sind als diese Hofhebammen. Die muss man sich natürlich sehr beweisen, damit man da in diese Stube gelassen wird.
Stimmt, ja.
Und die sind so spannende Zwischenfiguren irgendwie zwischen der Hebammenwelt und der medizinischen und der akademischen Welt, die sich gerade ja erst entwickelt. Und ja, da ist es total spannend. Ja,
da hätte doch auch was draus werden können, dass sie dann einen Lehrstuhl der Hebammen...
Das war nun auch wieder nicht. Das ist total spannend. Also diese Siegesmundin fand ich auch eine total schöne Geschichte. Die konnte selber keine Kinder bekommen. Und zwar hatte die als relativ junge Frau, dachte sie, sie sei schwanger und hatte irgendwie einen großen Bauch anscheinend und hatte dann auch Krämpfe oder man glaubte Wehen und man dachte, es geht los und es ging nicht weiter und Stunden und Stunden und es waren mehrere auch Geburtshelferinnen anwesend und Hebamme und keine Ahnung und niemand wusste, was zu tun ist und irgendwann hat man eine andere Hebamme gerufen, weil man einfach nicht weiter wusste und die sagte dann so, hey, die ist gar nicht schwanger, die hat irgendwas anderes. Leider wissen wir nicht, was sie genau hatte. Ne? Aber es gab ja gar nicht die Möglichkeiten, die wir heute haben, so eine Schwangerschaft wirklich nachzuweisen. Und so richtig sicher war man eigentlich immer erst, wenn das Kind draußen war. Ja.
Scheinschwangerschaft gibt es bis heute.
Ja, spannend.
Gibt es manchmal.
Was heißt also besonders was
bei,
die dann?
Bei sehr unaufgeklärten Frauen. Nee, also ich weiß nicht, ob das kann natürlich irgendwas anderes gewesen sein. Aber es kann natürlich sein, dass sie dachte, sie wäre schwanger.
Und ja, wahrscheinlich wollte sie
es
auch.
Es gibt
ne?
wirklich, also ich habe das auch schon mal einmal erlebt bei einer Frau, die kam... Ja, mit Geburtswehen in die Klinik und keine Herztöne, im Ultraschall nichts da. Ja, also es war kein Kind da, aber sie sah sehr, sehr schwanger aus und sie hatte sehr, sehr starke, ja, was auch immer, Wehen, Krämpfe. Ja, und sie war sogar mit der Feuerwehr gekommen und die hatten sowas wie Herztöne aufgezeichnet beim Baby. Also wahrscheinlich hatte sie selber so einen wahnsinnig hohen Puls vor Aufregung, dass man dachte, das ist das Baby. Also auf jeden Fall. War das ganz verrückt. Und also in der Literatur sind oft dann sehr unaufgeklärte Frauen, die halt auch nicht so richtig wissen, wie wird man schwanger oder so. Und sich dann da sehr so reinsteigern. Also,
ja, Wahnsinn. Ja, jedenfalls bei dieser Frau Siegesmundin.
Wer weiß, ob sie das hatte
oder
ob sie was ganz anderes hatte.
Wissen wir nicht, was sie hatte, aber sie hat auf jeden Fall danach ein reges Interesse entwickelt an dem Thema, konnte dann auch keine Kinder bekommen. Und das war ja für Frauen in der Zeit wirklich auch sozial echt schwierig. Also dieser unerfüllte Kinderwunsch, klar, der ist auch heute für viele ein ganz, ganz, ganz großes Thema.
Riesenthema, ja.
Und damals war es aber wirklich auch so, du hast im Prinzip deine gesellschaftliche Rolle gar nicht erfüllen können. Ne? Also du warst dafür da, zu heiraten und dann möglichst viele überlebende Kinder zu bekommen. Und wenn du das nicht konntest, dann dachten alle so, hä, und jetzt? Also dann war das ja auch ein Grund für deinen Ehemann, eine neue Frau zu nehmen, weil du sozusagen fail, ja? Du hast es nicht geschafft, du hast einfach auf der ganzen Linie versagt. Es gibt 1000 Fruchtbarkeitsriten und so Quellen, wo die dann hingehen, so Steine, auf denen die sich dann irgendwie reiben und alle möglichen Dinge, die sie tun, um irgendwie dieses Kind zu bekommen. Und Frau Siegesmundin hat aber dann eben gesagt, nee, sie macht das jetzt sozusagen passiv. Also sie hat sich dann relativ früh
mit dem Thema beschäftigt.
Mit dem Thema beschäftigt, als Geburtshelferin gearbeitet, sich als Hebamme ausbilden lassen, wie man das eben gemacht hat von anderen Hebammen. Und dadurch, dass sie aber so früh angefangen hat, so ungewöhnlich früh, hat die dann ein wahnsinniges Erfahrungswissen eben gesammelt. Weil normalerweise ging das ja später los, dann konnte man eben auch nur so und so viel, man wurde ja auch nicht wahnsinnig alt.
Ja, ja.
Dann hat man gar nicht so viele Geburten gemacht im Leben. Und dadurch, dass sie das aber so lange gemacht hat, hat die einfach ganz, ganz viel Erfahrung gehabt. Und die hat dann eben auch einen neuen Handgriff entwickelt, den doppelten Handgriff. Dass sie war die erste, die
das war eine Wendung, ne? Innere Wendung oder
genau.
So.
Ja, ja, also genau. War nämlich tatsächlich, heute ist ja die Beckenendlage ein wahnsinniges Problem für viele.
Wird gerade schon wieder besser, aber
genau,
ja.
Es wird, wir merken jetzt wieder, ach, guck an, man kann eine Beckenendlage auch spontan gebären, aber es war lange so, dass man ja jetzt über Jahrzehnte das gar nicht mehr gemacht hat. Früher war aber die Wendung auf den Fuß und dann die Fußgeburt die wirksamste Möglichkeit, bei schwierigen Geburten einzugreifen. Also man hat die Kinder man hat sozusagen mit einer Öse oder mit der Hand das Füßchen gefunden, das Kind dann entweder mit der einen Hand außen und mit der anderen Hand innen gewendet oder manchmal eben auch mit beiden Händen innen dieses Kind umgedreht, denn an den Füßen kann man ziehen und am Kopf nicht. Und bevor man die Geburtszange entwickelt hatte, war das einer von den wenigen Wegen, wie man dieses Kind da rausbekommen hat, wenn es einfach sonst nicht ging.
Verrückt. Okay, das war auf jeden Fall wild, machen wir heute nicht mehr, so eine innere Wendung. Aber was gibt es denn für Dinge oder für Wissen oder für Rituale, wo du denkst, die sollten wir eigentlich mal in die Gegenwart retten?
Ja, also ich finde ja die Kindbettzeche ziemlich cool. Ne? Also ich habe selber mein zweites Kind ganz kurz vor der Corona-Pandemie bekommen. Und zwar wirklich am 14. März, also an dem Tag, an dem um uns herum das Krankenhaus zugemacht wurde. Und das heißt, ich habe mit diesem zweiten Kind, wir haben einfach niemanden gesehen, außer die Nachbarn. Und diese Einsamkeit, die schon auch in vielen Wochenbetten stattfindet, finde ich irgendwie klar, die hat auch ihre Berechtigung. Ich glaube, es ist auch wichtig für alle zu sagen, jeder braucht da so einen eigenen Zeitraum, wo man wirklich ganz alleine bleibt und wenig Reize hat und so weiter.
Die Wochenbetten in der Pandemie, mega. Sorry, aber ich fand die waren so entspannt und ruhig. Also es haben auch wirklich viele gesagt, dass das wahnsinnig entspannt, also alles andere, ne? Es war vieles schlecht, ja. Aber das als einzelnes Ding, wenn man es mal so rausnehmen will, dass eben nicht dieses, wir wollen alle zu Besuch kommen und es ist furchtbar viel Action und es gibt so viele Sachen, die man machen möchte und man möchte gar nicht zu Hause sein, weil es gibt so viele Dinge, die man verpasst gerade und so.
Klar, das ging mir auch so. Das fand ich auch richtig
und
gut.
Und das war so richtig entspannt, ne? Weil die Frauen also hatten eh nichts anderes zu tun oder hatten was zu tun im Gegensatz zu vielen anderen, die nichts zu tun hatten und eher so rumhingen.
Man hat nichts verpasst.
Man hat nichts verpasst. Ja. Und man hatte nicht diesen Ansturm von Besuchenden, was ja auch sehr unterschiedlich wahrgenommen wird. Manche mögen Besuch, manche nicht so. Für manche ist es sehr, sehr stressig. Aber die Wochenbetten waren doch sehr angenehm ruhig.
Ja, also ich weiß auch nicht, ob man das wirklich dann so schon so früh machen sollte. Aber so ein Moment, wo man mit den Freundinnen, also weiß auch nicht, ob man vielleicht wirklich das als Frauen-Event, würde ich dann selber wieder nicht machen, weil ich so viele Männer so gern mag. Aber so diesen Moment zu haben, wo man wirklich ein
kleine Party
zu Hause in diesem heiligen Raum ein paar Leute reinlässt und irgendwie, ich weiß nicht, wie man das genau gestaltet, aber das fand ich irgendwie, diese Vorstellung fand ich irgendwie cool.
Ich habe das gemacht.
Ach so, erzähl.
Ich habe das gemacht. Also mein erstes Kind war eine ambulante Geburt. Da bin ich dann nach 4 Stunden nach Hause gegangen und ich war so hyper, ich war so aufgekratzt, ich war irgendwie so, ich fühlte mich ja wie Superwoman, ne? Ich habe gerade ein Kind bekommen.
Warst
hey,
du ja auch?
Bam, ja, war ich ja. Beckenendlage übrigens, Beckenendlagenkind, genau. Und ich wusste, ich kann jetzt sowieso nicht irgendwie schlafen, ausruhen, irgendwas. Spinnt ihr, ne? Ich habe gerade ein Kind bekommen. Das ist ja Wahnsinn. Ich muss das jetzt irgendwie feiern. Und ich habe alle angerufen oder beziehungsweise das so als Schneeballsystem, ne? Alle haben sich gegenseitig angerufen. Und ich bin dann nach Hause gekommen und dann sind alle zu mir nach Hause gekommen. Also meine Mutter, meine Schwester, Freundinnen, Freunde, Verwandte, eine Freundin hat einen großen Topf Suppe mitgebracht und alle, also ich thronte auf meinem Bett mit meiner Tochter und alle saßen drumherum und haben uns im Prinzip gefeiert. Das Baby ging dann auch so ein bisschen von Arm zu Arm, war für mich aber okay, fand ich schön und alle haben es bewundert und alle haben gratuliert. Ich habe meine Geburtsgeschichte erzählt, es war mega und dann so nach einer Stunde oder so wurde ich langsam ein bisschen, ebbte das so ab, so dieser Endorphin-Flash, was auch immer. Und dann sind alle gegangen und dann wurde es ruhig im Wochenbett, weil alle hatten ja auch das Baby schon gesehen. Alle waren ja happy. Es war ja niemand, der sich noch irgendwie benachteiligt fühlte und unbedingt vorbeikommen musste. Und dann konnte ich nur noch so selektiv die Leute ab und zu mal bei mir haben, wie ich das wollte. Und Ich fand das so schön, dieses Fest, dass ich es beim zweiten Kind gleich wieder so gemacht habe. Also da war es dann eine Hausgeburt, wir waren eh zu Hause, aber auch am, ich glaube am nächsten, er kam abends und dann am nächsten Abend haben wir dann auch alle eingeladen und es war auch wieder so total schön.
Voll magisch. Genau so was denkt, also das muss natürlich jeder
natürlich total
wissen.
Typsache, genau. Manche finden es vielleicht eine furchtbare Vorstellung, ja.
Aber je nachdem, ob man sich dann auch entspannen kann und denkt, man muss jetzt irgendwas noch liefern.
Es war halt niederschwellig. Ich habe gar nichts gemacht. Die haben alle alles mitgebracht. Ne? Ich musste mich um nichts kümmern. Ich thronte mit meinem jeweiligen Kind auf dem Bett. Ja. Alle waren da, alle haben sich gefreut.
Ja, ich finde es vor allem deswegen so cool, weil es vielleicht, wenn man sich sowas vorher schon überlegt, ob man sowas vielleicht machen will, dann entlastet das vielleicht die Erwartung, dass man unbedingt diesen magischen Moment während der Geburt erleben muss. Denn das kann ja sein, dass der kommt, aber es kann auch sein, dass es ganz anders läuft.
Ja.
Und dann ist es irgendwie vielleicht nicht so eine Enttäuschung, wenn man sich vorher schon gedacht hat, aber den magischen Moment, wo wir eine Familie werden, wo wir unser Kind vom Boden aufheben, wo wir einfach dieses Wunder irgendwie nochmal alle zusammen erleben, der ist vielleicht, wenn ich nicht gerade während der Geburt noch andere Sachen irgendwie verarbeite.
Vielleicht.
Das fand ich irgendwie so eine Sache, die man...
Kindbettzeche.
Ja, also tatsächlich, ich meine, früher hat man das gemacht, weil man glaubte, wenn die Frau einschläft, verblutet sie vielleicht. Ich weiß nicht, wo diese Beobachtung, wahrscheinlich andersrum, sind Frauen, die verblutet sind, dann eingeschlafen. Und vielleicht hat man deswegen gedacht, wenn ich das Einschlafen verhindere, verblutet sie nicht. Weiß man nicht, wie da der Zusammenhang ist. Deswegen hat man die dann wach gehalten nach der Geburt. Okay. Man dachte, man muss die jetzt möglichst lange wach halten und deswegen sind die da. Also das ist jetzt wiederum nicht so schön.
Ja.
Das würde ich jetzt nicht unbedingt wieder so machen wollen. Aber
das Konzept, das so zu feiern, vielleicht auch so diesen Übergang dann in die Elternschaft nochmal gemeinsam zu feiern.
Da nicht alleine zu sein. Mhm. Das ist nämlich ja auch wieder so, dann liegt man da und eben die meisten machen keine ambulante Geburt. Die hängen da auf dieser Wochenbettstation mit lauter fremden Leuten. Ist ja nicht so, als würde man da keine Leute sehen. Mhm. Aber es laufen halt irgendwelche fremden Leute einem ständig ins Zimmer. So. Das heißt, man hat ja da, solange man im Krankenhaus ist, hat man ja gar nicht so viel Ruhe und Frieden. So. Ne? Das heißt, wer weiß, vielleicht in dem Moment, wo man nach Hause kommt.
Ja.
Oder
muss man mal vielleicht dann ein bisschen später. Ich finde, diesen dritten Tag, wo die meisten nach Hause gehen, der ist ja so ein bisschen kompliziert.
Ich war nach 8 Tagen.
Ja, okay. Mein dritter Tag, ne? So,
nee.
Babyblues, Milcheinschuss, lalala, alles Mögliche. Da ist es vielleicht ein bisschen sehr wild. Da muss man vielleicht erstmal ankommen zu Hause. Dann vielleicht ein bisschen später, vielleicht ein paar Wochen später, wenn man sich so als kleine Familie schon zusammengefunden hat, dann vielleicht nochmal alle dazu holen. Aber
da werden die Leute auch genug Fantasie haben, wie sie das brauchen.
Aber wir regen das an. Wir regen das an, dass es wieder.
Die Zauberei ist auch unterschätzt.
Die Zauberei?
Die Zauberei während der Geburt.
Okay.
Dass man, also...
Wir brauchen mehr Zauberrituale, an denen wir uns irgendwie festhalten können.
Das kann man sich ja selbst... Ich glaube, es ist schon ein großer Verlust, dass wir eben nicht mehr uns gehalten fühlen, alle gemeinsam in der gleichen Religion zum Beispiel oder alle gemeinsam in einem gleichen Glaubenssystem, macht uns schon oft sehr einsam und auch gibt uns wenig zu tun. Und dieses Gefühl... was auch immer der eigene Zauberspruch ist, ne? Was auch immer das ist, was mir das Gefühl gibt, ich bin geborgen. Ich habe zum Beispiel Musik gehört während der Geburt, die mir so ein Gefühl von zu Hause gegeben hat. Bei uns zu Hause, mein Papa macht ganz viel Kammermusik und meine Eltern eigentlich beide. Mhm. Und da gab es ganz, ganz viele Abende, an denen ich eingeschlafen bin und im Wohnzimmer wurde Musik gemacht.
Okay.
Und dadurch ist es für mich so ganz tief verankert, dass das mir so eine ganz eigene Art von Entspannung macht. Und das habe ich auch unter der Geburt genutzt. Also ich habe das gehört. Und hab versucht, so in diesen Space zu gehen. Und das war für mich auch so eine Art von Zauberei, ne?
Also, ja, total schön. Ja, sowas hilft einem, ne?
Also, ja, was auch immer. Oder die Gitarre mitnehmen oder was auch immer der Partner kann, ja? Oder das Zauberlied. Also vielleicht schon, ich hatte auch ein Schlaflied, was ich meinen Kindern schon in der Schwangerschaft gesungen habe.
Ja, oder diese ganzen Affirmationen sind ja vielleicht auch Segenssprüche.
Das sind auch Zaubersprüche. Gleich.
Ja, genau.
Gleiche Sache.
Düfte. Einen schönen Duft in den Raum zu bringen.
Genau, ist ja also deswegen sowas, ist es, die haben das dann Zaubersprüche genannt oder Gebete und letztlich ist es vielleicht das Gleiche, aber dem so einen Raum zu geben und zu wissen, das ist super wichtig. Das kann einen riesigen Unterschied machen. Und früher war es das Einzige, was man machen konnte und es hat so oft funktioniert. Das gibt mir irgendwie auch Kraft.
Also den Zauber ein bisschen mit in die Krankenhäuser zu nehmen.
Ja, oder halt in die anderen Häuser.
Oder in die anderen Häuser, sowieso. Aber ich meine, die allermeisten gehen in die Krankenhäuser, deshalb sage ich das.
Ja, und so. Aber ja, da sieht es ja auch schön aus, ne?
Ja. Also ja, da ist ja auch ja schon, ist ja auch schon ein bisschen in die richtige Richtung
viel
gegangen.
Viel passiert.
Auf jeden Fall. Als ich angefangen habe, gab es noch grüne Kacheln und jetzt gibt es schöne, schummrige, gemütliche Kreissäle.
Ja, oder? Also und schöne Vorhänge und Licht und so. Also ich es ist wirklich schon alles sehr viel besser geworden. Also diese programmierten Geburten der 70er Jahre.
Da wollen wir nicht hin zurück.
Echt ganz schön schlecht.
Ja, also ich fand es wahnsinnig spannend. Also so die Geschichte der Geburtshilfe mal so aus feministischer Sicht zu betrachten und aber auch zu sehen, die Vergangenheit ist nicht immer so romantisch, wie wir das oft uns so vorstellen. Es gibt ein paar Sachen, die man vielleicht retten kann in die Gegenwart, aber viele Sachen waren auch nicht so schön. Man kann eigentlich schon froh sein, ne, dass man irgendwie heute lebt und diese ganzen Dinge hat, wie Schmerzmittel und sichere OPs und ja, diese ganzen Unterstützungen. Und trotzdem können wir vielleicht auch noch ein bisschen was dafür tun, dass wir noch mehr Feminismus, mehr Selbstbestimmung, mehr Macht den Frauen, den Gebärenden wiedergeben.
Mehr Fokus auf die Seele.
Auf die Psyche.
Ja, weniger Fokus auf die Mechanik.
Mehr Zeit.
Mehr überhaupt, mehr Wichtigkeit dem Thema geben. Als Gesellschaft verstehen, dass das wahnsinnig viele Folgen hat für das, was nach der Geburt passiert. Ich verstehe nicht, warum nicht jede Anamnese damit anfängt, dass man fragt, wie wurdest du geboren? Also vor allem jede seelische, ne? Also jede psychische, da fängt das höchstens ja damit an, dass man fragt, wie war dein Verhältnis zu deinen Eltern? Aber in Wirklichkeit fängt das Verhältnis zu meinen Eltern und damit meine gesamte Bindungsfähigkeit ja mit der Geburt an.
Vielleicht und schon mit der Schwangerschaft.
Und das ist so entscheidend und es wird ausgeblendet, nur weil wir uns nicht daran erinnern. Und das ist aber, das ist, ich glaube, dass es unterschätzt ist. Wenn man das ernst nimmt, was wir über Bindung wissen, Bindungsforschung wissen, was das für einen Einfluss auf alle Beziehungen und damit auf das ganze Leben hat, unser ganzes Leben funktioniert nicht gut, wenn die Beziehungen nicht gut funktionieren, würde ich sagen, dieser Geburtsmoment wird total unterschätzt.
Ja, absolut.
Und es würde sich so lohnen. Ich glaube, es würde sich sogar vom Geld her lohnen, in den zu investieren. Was der alles für Folgekosten hat, dieser Moment, wenn er schief geht.
Absolut. Das weiß man ja sogar. Ja, das ist so.
Aber es gibt, glaube ich, ganz viele verdeckte Folgekosten auch, die wir gar nicht mitzählen, weil wir sie nicht zählen. Also die ganzen gescheiterten Ehen, was die kosten. Ja, oder die dann, ja, dann später, das gefährdete Kindswohl der Kinder, derjenigen, die dann schlecht geboren worden sind. Also es geht ja alles mega lange in die Zukunft, ne? Diese Kaskaden.
Ja, wie gesagt,
Geburt. Ewigkeitskosten sind
Geburt.
Das.
Geburt ist super wichtig, super wichtiger Punkt. Okay, ich glaube, es ist ein Wahnsinnsthema, es ist auch ein dickes Buch, ihr dürft das alles lesen, wir wollen euch nicht alles schon erzählen, aber gibt es noch so eine Sache, die du gerne noch...
Ich dachte gerade, das ist ein dickes Buch, ja?
Ja.
Ich habe in jedem Kapitel am Ende eine Zusammenfassung geschrieben von den Argumenten des Kapitels, so dass man, wenn man jetzt denkt, ja okay, oh, jetzt geht das hier los mit Antike, ist voll langweilig, ich bin eigentlich mehr so für 20. Jahrhundert, ja, kann man das durchskippen. Man kann die Kapitel einzeln lesen und man kann auch, wenn man dann denkt, ich verstehe es nicht, ich will die Argumentation verstehen, kann man immer nur dieses auf den Punkt, dieses Zwischenkapitel und dann kommt man schneller in die Gegenwart. Oder andersrum, vielleicht interessiert jemanden ja nur die Antike, dann kann der dann die späteren Zusammenfassungen lesen. Also es ist wirklich nicht, man soll, wenn man denkt, ich habe keine Zeit, ich habe ein kleines Kind, ich kann das nicht, dann soll man jetzt nicht sich abschrecken lassen, sondern das ist wirklich ein Buch, wo man auch viele von den Unterkapiteln auch einfach mal lesen kann, die versteht man auch, ohne dass man das jetzt von vorne bis hinten durchgelesen hat.
Hast du sehr leserinnenorientiert gemacht. Aber ich würde euch tatsächlich empfehlen, es von vorne bis hinten zu lesen, weil es einfach toll ist. Also ich wünsche dem Buch auf jeden Fall viele neugierige LeserInnen. Und genau, liebe Helena, normalerweise bitte ich ja meine Gesprächspartnerin immer um einen Mitbringsel, eine Playlist, einen Lifehack, ein Tool, ein Buch. Aber wir nehmen das Buch. Wir nehmen das Buch. Also es heißt Mythen, Macht und Muttermund, eine feministische Geschichte der Geburt. Es ist im Siedler Verlag erschienen und überall zu haben, wo man Bücher so herbekommt. Und wir packen es euch natürlich auch in die Shownotes. Ich habe noch einen kleinen Tipp für euch. Helena hat mehrfach Scham angesprochen und ich finde das Thema Scham total spannend und total unterschätzt gesellschaftlich, was das auch mit uns macht, wenn wir uns schämen, wenn wir beschämt werden, wenn wir Scham empfinden. Das hat ganz viele Auswirkungen und ich habe neulich einen wahnsinnig interessanten Podcast darüber gehört, den ich euch empfehlen möchte. Das war eine Folge von Hotel Matze über Scham, packe ich euch auch in die Shownotes. Dann danke ich dir für dieses schöne Gespräch, Helena.
Ja, vielen Dank.
Und das war der Geburtskanal. Wenn ihr auch ein Thema habt, worüber ihr gerne mal sprechen möchtet, oder wenn ihr mir eure Geburtsgeschichte erzählen wollt, oder ihr habt einfach einen Themenwunsch, dann schreibt mir direkt in die Kommentare hier bei eurem Streaming-Anbieter oder bei Instagram. Und ansonsten hören wir uns in 2 Wochen, wenn ihr mögt. Bis dahin macht's gut und ciao, ciao und ciao, liebe Helena.
Tschüss.
Tschüss.